Petri, ihr Lieben, und willkommen bei Predator Fishing, eurem Raubfisch-Podcast mit Biss. Ich bin euer Lucky und wow, heute mal wieder nicht alleine, denn ich habe mir was richtig Cooles ausgedacht, beziehungsweise jemanden richtig Coolen kennengelernt. Denn ihr Lieben, was braucht man viel mehr beim Angeln außer Fische oder Gewässer? Man braucht erstmal den passenden Köder, und jetzt habe ich jemanden im Internet über Instagram kennengelernt, der selber große Baits etc. pp. Lackiert. Und den habe ich heute hier eingeladen als mein Interviewpartner, und ich sage, grüß dich und willkommen, schön, dass du am Start bist. Hi!
Vielen Dank, Basti. Ja, freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, kam überraschend, aber Insta macht doch einiges möglich, und ja, bin gespannt, ja, über was wir heute alles quatschen. Köder macht auf jeden Fall Spaß, und ja, können wir gerne mal ein bisschen auseinandernehmen, das Thema.
Ja, das ist auch für mich natürlich ein sehr wichtiges Thema. Ich als alter Raubfisch-Gaudi finde das natürlich sehr cool. Der eine oder andere mag es ja wissen, ich habe ja auch so ein bisschen für den Fanshop angefangen mit den Spoons zum Lackieren, aber das sind halt Rohlinge. Und das Geilste, bevor wir jetzt das ganze Feuer schon rauswerfen, erstmal, sag den lieben Leuten doch erstmal, wie du heißt. Das ist erstmal schon mal ganz wichtig.
Ja, genau. Ich bin von Brush Bites, der Markus. Man findet mich auch ganz normal über Insta, Brush Bites, einfach reinschaue. Und ja, bin bei Insta eigentlich erst seit letzten Jahr. Im März habe ich mich angemeldet und habe da mal angefangen, ein bisschen mehr zu machen. Ich selber komme so aus dem Modellbau, natürlich vom Angeln. Ja, im Angeln inzwischen schon seit über 40 Jahren. Leider schon so alt, genau.
Ja, mein Gott.
Und man hat viel erlebt, ja. Viele tolle Sachen am Wasser kennt jeder. Ich glaube, jeder hat eine ganze Handvoll tolle Angelgeschichten, ja. Und und mit der Zeit kam der eigene Köderbau mit dazu. Über Modellbau, über Kunst, was ich sowieso schon zu Hause rummache, und so kommt alles zusammen. Und eigentlich alles, was ich jemals gelernt habe, kann sich hier vereinigen. Und das ist das, was mir Spaß macht, einfach. Und ich baue die Köder ja für mich selber auch, ja. Hauptsächlich eigentlich erstmal nur für mich selber gebaut, und aus dem wurde erst das andere. Es war eigentlich am Anfang gar kein Ziel, irgendwie irgendwas zu verkaufen. Also ich verkaufe, wie man raushört auch, aber das war eigentlich nicht das erste Ziel. Das Ziel war einfach für mich, so einen Bait zu machen. Das ist so ein Doppelerlebnis, Basti, ne? Kennst du bestimmt auch, ja, mit deinen Spoons, wenn du sowas baust.
Absolut. Wie
das Wasser fängt, schwarz ist doppelt davon. Ja, weil das Ding, was du selber gemacht hast, fängt auch noch.
Da bist also du wahnsinnig stolz drauf.
Bist
du wahnsinnig stolz drauf. Und für die lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, ich denke mal, du kommst jetzt nicht wie ich gerade hier aus Nordrhein-Westfalen. Man merkt es ein bisschen an deinem Dialekt. Wo kommst du genau her?
Ja, ich komme aus dem Raum Memmingen, unten, also ganz unten im Süden. Ich habe eine gute halbe Stunde nach Lindau am Bodensee. Ja.
Oh, okay.
Also schönes Allgäu im Endeffekt. Viele Gewässer auch, schöne Vereinsstrukturen gibt es bei uns von den Möglichkeiten. Sehr vielseitig von den Gewässern, was mich freut. Also Bäche wie auch Seen, ja, mit den klassischen Problematiken, die, glaube ich, alle inzwischen kennen, so mit Fließgewässer, und ohne da tiefer reinzugehen. Ich glaube, da kriegt man doch mit, dass sich viel getan hat. Ja.
Das glaube ich gerne.
Weltmäßig auch.
Und ich denke mal, du hast es gerade schon nebenbei kurz erwähnt, dass du seit gut 40 Jahren angelst. Da hat man wirklich ja auch schon viel erlebt. Also ich bin noch nicht ganz bei den 40 angekommen. Ich habe ja jetzt so knapp immer eine 30 Jahre Angelerfahrung im Petto, im Kescher. Nach 40 Jahren hat man natürlich auch schon diverse Trends gesehen, wohin der Trend geht, was man aufgegeben hat, was versucht wurde. Und ich denke mal, das merkt man auch so bei deinem Köderbau. Da steckt halt auch relativ viel Know-how hinter aus eigener Erfahrung.
Genau, die Frage ist ja immer, wenn man selber einen Köder macht, will ich jetzt den Köder, dass er genau gleich ist wie den, wo ich gekauft habe? Ja, natürlich, das liegt so auf der Hand, nein. Ja, man will ja irgendwie das eigene, und dann ist immer die Überlegung, was macht man denn? Ja. Und das Schöne ist, ich komme aus dem Modellbau und dann auch sehr viel, ja, so Segelflugzeuge, Motorflugzeuge bis Maßstab 1:2, also so mit 9 Meter Spannweite, 3,5 Meter Rumpf, so Sachen aufgebaut, habe mich damit Profile beschäftigt und natürlich mit Schwerpunkt. Ja, ein Flugzeug fliegt ja auch nur, wenn es entsprechend ausgerichtet ist, der Schwerpunkt stimmt etc. Und so ähnlich ist es beim Jerk genauso. Und genauso auch das Profil. Ja, das heißt, wie ist die Formgebung? Ja, und wie verhält sie sich, wenn sie angeströmt wird? In dem Fall natürlich über was viel Dickeres als Element, nämlich Wasser und nicht Luft.
Ja.
Aber im Ende steckt es sehr ähnlich und genauso verhält sich mit dem Schwerpunkt. Ja. Da geht es immer um Stabilität, wie läuft der Köder, ja, wie will ich den Köder laufen haben, und ja, dementsprechend muss man einiges beachten, ja, damit man einen Lauf hinbekommt, so wie man sich vorstellt. Wenn man mehr flanken will, muss man natürlich den Köder ein bisschen instabiler bauen. Das heißt, das Gewicht darf nicht nur unten im Köder drin sein, um es einfach auszudrücken, sondern das Blei muss ein bisschen mehr zur Mittellinie hoch, damit er da zur Mittellinie praktisch ein bisschen instabiler wird und dann anfängt zu schwanken, so als Beispiel. Ja,
ja,
und
ja. Finde ich ein sehr, sehr interessantes Thema, gerade weil wir auch sehr viele Hörer und Hörerinnen haben, die jetzt gerade eventuell mit dem Angeln erst begonnen haben, für die das jetzt gerade in dem Moment vielleicht a little bit too much information ist.
Zu tief.
Aber verstehe mich nicht falsch. Ja. Verstehe mich nicht falsch. Ja. Ich find gerade, das ist sehr, sehr wichtig, was du gerade gesagt hast. Also würde ich jetzt einfach mal, wir haben Zeit in dieser Folge, ich würde dieses Thema gerade mit dem Schwerpunkt gerne mal mit dir als Köderbauer, der auch Ahnung hat, wie man merkt, ein bisschen mehr aufgreifen und ein bisschen verständlicher rüberbringen für Leute, die halt noch nicht so viel angeln. Weil du hast gerade Wörter reingeworfen wie Flanken, du hast Wörter reingeworfen mit dem Köder-Schwerpunkt, weil das ist ja jetzt, es geht ja im Endeffekt nicht nur um deine Baits, das kann man ja auch auf Baits von allen möglichen Herstellern herauskristallisieren, weil ja, ich sag mal, die Basic ist ja das Gleiche.
Völlig korrekt. Also ob das jetzt Kunststoff, ob das Holz ist, ob das irgendwas Gegossenes ist. Es gibt ja ganz riesige Vielzahl von Materialien, die man verwenden kann. Ja, das muss man einfach aussehen. Und dann gibt es dann natürlich auch die entsprechenden Preisunterschiede, wo man vielleicht auch als Anfänger dann denkt, um Gottes Willen.
Oh ja.
Ja, warum kosten da hier 9 Euro? Und wenn man es jetzt richtig krass nimmt, so richtig custom-made in die richtige Größe, man kann auch bis 200 hinlegen, das ist auch kein Problem.
Ja.
Und dann ist immer die Frage, ja, nach oben geht's immer, und dann fragt man sich, an was liegt das natürlich, ja. Hm. Ich sage jetzt mal, gedrucktes Plastik, ja, großformatig aufgesetzt etc., wo dann 14 Euro kostet, oder manche Wobbler, die gehen da auch im Plastikshow bis auf 30 Euro. Hm. Und da dazu gesehen, irgendwas aus Handarbeit in Holz, da muss man einfach das Zeitliche allein schon sehen, ja. Das ist einfach, das ist ein ganz anderer Aufwand. Und dann ist immer die Frage, ja, ist es mir das wert? Ja, oder nicht? Ja, ja, und deswegen ist nicht der andere Köder vielleicht schlechter, der mag vielleicht sogar gleich fangen, aber die haben halt einen anderen Spaß, wenn die den in der Hand fangen. Vielleicht läuft er doch ein bisschen anders nur, aber die andere fangen genauso. Ja, das muss man schon aussagen. Das ist jetzt nicht so, dass wo customized sind, nur
genau.
Fangen, das ist ein Blödsinn. Ja, das muss man einfach
Das ganz ist ja auch das, sagen. Was ich gerade mit meinen Spoons auch immer sage. Es ist halt, auf einer Seite ist es was viel Persönlicheres, wenn man es handmade ist. Auf der anderen Seite ist, wir reden über den Fischfang. Fische haben ihre gegebenen Gewohnheiten, und ob jetzt wie bei mir, was weiß ich, da ein Bildchen drauf ist oder ob der Strich mit einer Maschine oder mit der Airbrush von mir persönlich gemacht wird, interessiert den Fisch am Ende eigentlich nicht, muss man ehrlich so sagen.
Richtig. Was den Fisch interessiert, und das kennen wir ja auch von den eklatischen Gewässern, ja, auch als Anfänger, wenn man dann kommt und jeder sagt ihm einen Köder, ja, und jeder fischt an dem Gewässer mit dem Köder auf Hecht zum Beispiel, dann weiß der Hecht schon den Köder mit Artikelnummer. Ja.
Ja.
Dann sagt er, okay, das ist genau dieses Klopfen mit diesem Lauf,
ja.
Am besten nur diese Farbe, ja, den habe ich schon ein paar Mal gesehen, und dann fängt man wahrscheinlich nur irgendwas so um, ja, 50 bis 65, 70 vielleicht irgendwo, und dann hört es aber meistens auf,
das,
und man kommt
komisch,
nicht auf die größte Hechte. Ja,
das,
aber
das
die sind
komisch.
Das halt gewöhnt. Ja, die sind das einfach gewöhnt, das ist das, was ich rausgefunden habe, und da kommt der Vorteil tatsächlich, wenn man extrem hoher Angeldruck am Gewässer,
ja.
Ja, dann muss es auch noch der Custom-Made sein, aber ich würde einfach manchmal schauen, als Tipp von meiner Seite zum Schauen, die ganzen Tipps, die man kriegt, ja, am besten genau was anderes nehmen, also vom Lauf, dann weiß man, okay, das wird alles hier gefischt, ja, das sind die Fische gewöhnt. Und wenn jetzt keiner über einen größeren Köder, ja, wenn die alle groß fischen, dann würde ich vielleicht eher mal einen kleinen probieren. Wenn die alle klein fischen, würde ich eher was Großes probieren.
Ja.
Wenn keiner mit einem Tailbait fischt oder mit so einem Gummischwänzle hinter dran zum Beispiel oder so, dann würde ich sowas probieren. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Tipp, den ich immer geben kann. Umhören, ja, und dann auch überlege, was für Alternative gibt es vielleicht, ja, wo hier jetzt neue zu aktiv sind. Und dann kann man oft mal aber kleine Sternstunde an. Ja, die gibt es ja selten beim Fischen, das wissen wir, aber die gibt es
Ja, schon. Darf ich dich mal kurz unterbrechen, weil das, was du gerade gesagt hast, fand ich super wichtig, auch wenn ich es nicht widerlegen kann. Also ich bin auf einer Seite, bin ich voll und ganz bei dir. Sehe ich bei uns hier in NRW an den Forellenhöfen beispielsweise auch. Habe ich auch in der letzten oder vorletzten Podcast-Folge erst drüber so ein bisschen gesprochen, angereizt. Weil bei uns ist es halt einfach so am Forellenhof, dann stehen da 20 Angler und alle hauen da ihre neongelben, orangenen, grünen Köder durchs Wasser, egal ob es Baits sind, ob es Spoons sind oder ob es halt die Gummiköder sind, aber alles mit den Schockfarben. Und dann kam ich als kleiner doofer Depp und habe so eine ganz dunkle Motorölfarbe genommen, ne? Ja,
Ja.
meine Kühlbox war am Ende des Tages voll. Mehr habe ich dazu nicht zu
Ja,
sagen.
genau. Ja, genau. Also das ist genau das. Nur weil es halt da einmal funktioniert hat, der muss es auch das nächste Mal nicht funktionieren. Da muss man sich auch im Klaren sein. Der Lieblingsköder entsteht halt jetzt dadurch, dass es einfach der Köder ist, sondern es sind einfach viele, viele Phänomene, die zusammengreifen, damit ein Köder erfolgreich wird in dem Moment. Ja, ich glaube, das ist einfach auch. Deswegen gibt es für den Tag X nicht den Köder, man
Ja.
muss es dann doch ausprobieren. Wie wirkt der unter Wasser? Wie wirken die Farben unter Wasser? Was ist der Fisch gewöhnt, was durchzogen wird? Das sind halt doch viele Themen, die am
Auf jeden
Schluss
Fall. Und auch
dazu führen, ob ein
denke ich
Fisch geht.
mal, sorry, wenn ich mich unterbreche, denke ich auch viele
Ja, alles
Punkte,
gut.
wo du dir am Anfang, wenn du einen neuen Bait schaffen willst, dir Gedanken darüber machst.
Richtig,
Machen musst,
genau.
im Endeffekt. Und wir haben es jetzt gerade, wir haben es zwar kurz angesprochen, aber ich wollte es noch ein bisschen ausführen. Gerade Laufverhalten von Baits, von Ködern unter Wasser. Du hast gerade dieses Wort Flanken rausgehauen. Wie gesagt, es gibt viele Leute, die den
Ja.
Podcast hören, die noch nicht so viele Angelerfahrungen haben, die wahrscheinlich damit gar nichts anfangen können oder auch nicht wissen, welche Optionen es da gibt, gerade bei Baits, wie sich der Köder unter Wasser bewegen kann.
Richtig,
Beispielsweise
genau.
Flanken. Ich weiß, was das bedeutet, aber du darfst es gerne nochmal mit deinem Fachwissen hier nochmal wiedergeben.
Ja,
Wie
wir
bewegt
können
sich.
gar mehreres aufgreifen, Basti, wenn du das
Ja,
magst. Ich
gerne,
meine, es
gerne.
gibt nicht nur Flanken, ist ja praktisch so ein Teilbegriff, wo einfach beschreibt, dass wie ein Fisch denn auch, dass der denn praktisch seitlich kippt im
Ja.
Endeffekt im Wasser, ja, dass der denn nicht nur wie ein senkrechtes Brett durchläuft, ja, sondern dass der dann einfach nach links und rechts mit dem Korpus so hin und her
Ungefähr so
kippt,
wie beim
ja, so.
Spoonangeln.
Ja, genau, so das, ja, so ein bisschen eiert, ja, könnte man auch mal
Genau.
schwäbisch sagen, ja, rumeiert, ja. Genau, so. Und beim Fischen mit Jerks gibt es eigentlich so ganz Klassiker. Ja, da gibt es die, wo man dann wirklich animieren muss. Animieren heißt, ich muss über die Rute einen Ruck versetzen zum Beispiel. Ja, ein Jerk sozusagen. Ja, heißt ja nichts anderes wie Ruck. Deswegen ein Ruckbait, ja, ein Ruckköder ist es im Endeffekt, wie ihr alle wisst, wo ich dann über einen kleinen Schlag mit der Rute neben in das Stück Holz oder Plastik einbebe, wo der dann praktisch losläuft, meistens in dem Fall stabil und dann side to side, ja, ist so ein klassischer Begriff. Das heißt, der läuft immer so im Zickzack, aber die Bahn dann stabil, ja, der läuft stabile Bahn nach links, die nächste nach rechts,
Wie so ein
nach links,
flüchtender
nach
Hase.
rechts, wie so ein flüchtender Hase, der Zickzack rennt, völlig richtig, Basti, schöner Vergleich.
Ja.
Und zwischendrin macht man Pause, das ist auch immer ganz wichtig. Ja, die Pause ich vergesse, auch wenn man es so toll findet, wie der hin und her rennt, ja.
Ja, gut.
ja, genau.
Ist halt ein Hase,
Und
der starker Raucher ist. Der hat nicht so viel Luft.
genau. Also das ist, genau, das ist das eine, oder? Denn was dafür vielleicht notwendig ist, das muss man auch dazu sagen, je nachdem, wie man fischen will, muss man tatsächlich immer schauen, ja, was möchte ich denn ausgeben? Was für
Ja.
Route habe ich? Ist es was Gutmütiges, wo ich einfach mit der normalen Spinnrute fischen kann, den Jerk? Oder ist es ein klassisch wirklicher Jerk, wo ich jerken muss, wo dann tatsächlich, da kann man sich immer drüber streiten, wie lang die Route sein muss. Die
Oh
muss auf
ja.
jeden Fall kürzer sein. Ich
Da
sag's mal
könnten
so.
wir allein jetzt eine dreistündige
Da
Podcast-Folge
kann
machen.
ich 3 Stunden drüber reden. Ich sag mal, ich bin 1,94, da darf die Route dann auch ein bisschen länger sein.
Ja.
Wenn man es gewöhnt ist, ja, dann geht das genauso. Und ich sag mal, das fällt mir auch tatsächlich manchmal, wenn ich so ansprich, ja, wir sind ja alle unterschiedlich groß,
Ja.
aber jeder empfiehlt denn hier die 1,90-Route. Ja, das ist doch ein Unterschied, ob da jemand steht mit 1,60 oder mit 1,94. Das sind über 30 Zentimeter Unterschied, aber es wird die gleiche Route empfohlen. Eigentlich Schwachsinn. Ein Skistock ist auch gleich lang,
Darf
ja,
ich
zum
dich kurz
Beispiel.
unterbrechen? Nur kurz.
Ja.
Gerade bei der Routenlänge. Ich meine, klar, auf die Länge kommt es immer an.
Ja.
Nein, Spaß. Ich finde es aber auch beispielsweise sehr unterschiedlich, gar nicht von dem Angler selber, wie groß der ist, sondern auch vom Gewässer. Also beispielsweise bei mir in Holland, ich gehe ja sehr, sehr viel an den Poldern angeln. Die sind ja manchmal nur 3, 4 Meter breit. Da brauche ich nicht
Ja.
eine 4-Meter-Route. Warum? Da kann ich
Sicher
aufs
nicht.
andere Ufer legen. Anders ist es
Ja.
aber, wenn ich bei mir Richtung Stadt fahre, an den Nordholland-Kanal, da sind 250 Meter von Ufer zu Uferseite. Da nehme ich dann doch wiederum lieber eine längere Route, damit ich weiter rauskomme.
Richtig, genau. Und dann, ich finde es halt dann auch immer wichtig, wenn man gerade Jüngere berät, die dann kommen, die haben heute so eine nette Anekdote gehabt im Angellade, wo jemand dann neu eingekleidet wurde, ohne was Genaueres zu sagen, wo dann einfach für 4 Route irgendwie was mit
Ja.
1600 Euro zahlbar sind, wo man die Hände über Kopf
Autsch.
zusammenschlägt,
Ja.
wo man sagt, das musst du jetzt sein und im Endeffekt dann halt nicht gut beraten, sondern eher ausgenutzt. Ja, und
Also
das bringt
ich
dann ja keinem was. Ja, ich meine, man muss überlegen, was will ich denn so ein bisschen und man muss ein bisschen allround bleiben, weil wir kennen das alle. Ja, ich angel jetzt 40 Jahre, du angelst auch schon ewig, was? Wie lange angelst du jetzt schon?
32 Jahre ungefähr.
Ja, also, ja.
Ja.
Und da kennen wir auch, man hat mal den einen
Ja,
Trend, man hat
natürlich.
mal den anderen Trend und irgendwann, wenn man sich spezialisiert, dann ist es, glaube ich, zwingend notwendig. Natürlich, dann will man das entsprechende Equipment, wenn man nur die letzte Prozent
Natürlich.
rausholen will. Aber ich sage jetzt
Aber.
mal, gerade jetzt, wenn man sagt, Jerkfische oder ich möchte Kunstköder angeln, sage ich mal so, er gehört ja zu der Gruppe Kunstköder, muss ich mir schon überlegen, will ich da gleich eine spezielle Route, da würde ich sogar abraten davon, weil um zurückzukommen zu den Laufeigenschaften, es gibt ja ganz unterschiedliche. Also wenn diesen Zickzacklauf, den klassischen Jerklauf, der eingehaucht werden muss, dann haben wir den Lauf, der von alleine geht, ja, den habe ich genauso, gerade so bei kleineren Ködern, man muss dann immer schauen, wie man das austariert, aber das heißt, ich kann den nur kurbeln und der läuft dann richtig schön wie so
Ja.
S-Line, so hin, her, hin, her,
Ja.
hin, her, nur durch den Wasserwiderstand und auch ohne Saugstoff. Und man denkt, das geht nicht, aber das geht.
Ohne was? Habe ich jetzt gerade akustisch nicht verstanden?
Ohne Tauchschaufel,
Ach
ja,
so, ja,
also nicht wie ein
Tauchschaufel.
Wobbler, ja,
Ja.
weil sonst denkt man ja, wie geht denn das, ja,
Ja.
ohne so Schaufel, dass der so links, rechts geht. Und das ist ja das tolle Phänomen, je nachdem, wie der gebaut wird und je nachdem, wie der Wasserwiderstand praktisch an dem Körper ist, dementsprechend
Ja,
läuft der.
da spielen viele
Genau.
Faktoren ein. Erstmal, wie gesagt, erstmal Angelmethode ist auch ganz wichtig. Es ist ja dann auch die Frage, wie du es gerade schon gesagt hast, nehme ich eine normale Spinnroute oder nehme ich eine Baitcaster-Route? Will ich vertikal angeln? Es gibt ja tausend Faktoren, ne?
Ja, genau.
Und
Ja.
ich kann mir echt jetzt schon vorstellen, wenn ich mir überlege, so, ich denke jetzt mal so 30 oder 31 Jahre zurück, Ahnung von gar nichts, gerade die erste Route gekauft, erst mal am Gewässer. Ich höre diese Podcast-Folge und denke mir so, oh mein Gott.
Ja, genau. Ja, und das Tolle ist, am Schluss funktioniert ja ganz viel auch mit einer Route, ja, oder mit zwei, ja,
Ja.
sage ich mal. Wenn man dann genau überlegt, sagt man dann ja, wenigstens drei müsst ihr haben. Ja, eine so für ganz kleine, wo man Kutterfischle fängt, wo man vielleicht sogar Forelle fängt und so, und dann eine Nummer größer, dann irgendwas so mit 40 bis 40 Gramm, wo man dann auch recht viel abdecken kann von bis.
Ja.
Und dann irgendwas mit Raubfisch und Karpfe, vielleicht eine mittlere Länge, dann irgendwas mit um die 3 Meter, wo man dann da kommen, richtmäßig, ja, bis 80 Gramm. Und
Ja.
dann ist man, glaube ich, so fürs Erste schon mal sehr gut aufgestellt mit so einer Dreierkombi. Ja, das ist also, wenn man jetzt wirklich ernsthaft fischen will, finde ich so eine Dreierkombi zum Starter mal unabhängig vom Rad. Da
Auf
kommt
jeden
man schon
Fall.
recht weit.
Man
Ja,
kann
so,
halt
das
auch
ist
einen
so.
relativ großen Bereich an Zielfischen mit beangeln. Da hast du vollkommen recht.
Genau, und die wird halt die Extreme weglassen, denn das
Ja.
ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man anfängt, nicht die 3,90 Meter XXL-Route oder die 1,90 Meter, sondern
Ja.
irgendwas dazwischen, ja, mit um die knapp 3 Meter, 2,70 und sowas würde ich dann eher empfehlen. Ja, je leichter es wird, dass
Absolut.
die auch ein bisschen kürzer sei, aber
Ja,
das sind so die Sachen, denke ich, wo wichtig sind, ja.
es kommt ja wirklich drauf an. Also, ich sag mal, ich mache meine Routen meistens von der Ködergröße abhängig und halt vom, mittlerweile klar auch vom Gewässer. Aber ich sag
Ja.
mal, Ködergröße ist ja jetzt wirklich so, man kann das ja wirklich abstecken. Man fängt an mit Forelle, dann geht es weiter, wozu man auch noch die ein oder andere Forellenroute oder UL-Route nehmen kann zum Barschangeln. Da gibt es dann
Richtig.
natürlich auch, okay, noch die etwas stärkeren Routen, ein bisschen mehr Wurfgewicht zum Barschangeln, sag mal so bis 15, 20 Gramm Wurfgewicht. Weiter würde ich gar nicht gehen zum Barschangeln.
Richtig.
Und danach geht es dann halt weiter Zander-Hecht angeln und da brauchst du schon ein bisschen dickeren Klopper, weil da willst du auch mal Köder dranhängen. Du hast gerade eine schöne Nummer gesagt, 80 Gramm, bam, eigentlich top.
Ja, genau. Das
Alles
ist einfach ein schönes
darüber ist
Allround-Ding, wo man
Luxus.
sagt, ja. Genau, alles drüber ist Luxus, aber manchmal unbedingt notwendig. Ja,
Auch,
ich angel
ja.
auch gerne auf Wild. Und wenn man sich das dann anschaut, was man da denn für Material hat, dann ist das natürlich auch im Gegensatz. Da muss man sich halt immer überlegen, was will man, ja. Und ich finde das immer nett, die Frage, du kann ich mit der, ich hätte da so Kaufverrut und dann eine 35er Mono drauf, kann ich da auch Bildgänge.
Ja.
Die Frage ist so ein Klassiker, wo ich immer schmunzeln muss und wo ich denke, hast du schon mal so einen Fisch gesehen mit 1,70 Meter bloß mal? Also mir gegangen, das ist eben nicht eine richtige Größe, mir fällt ja bloß mal bei 1,70 Meter. Ja, es geht viel, ja, wenn das Gewässer so frei ist und, es ja, geht klar. immer viel. Die Frage ist immer, ist es weitgerecht, was man da macht? Und das, das ist halt nicht weitgerecht. Das heißt,
richtig.
Das Risiko ist viel zu hoch, dass da irgendwas abbricht.
Brauchst du schon viel Erfahrung. Ich habe es auch geschafft, ja. Letztes Jahr im Sommer durch Zufall, jetzt lass mich nicht lügen, aber einen knappen Meterstör mit meiner Forellen-UL-Route zu drillen.
Hat
lange gedauert, aber es funktioniert, ja?
Ja, du musst jetzt eine Birle aufmachen, beim Drille, ja, weil das ja. geht ein bisschen länger. Ja.
Aber es ist halt nicht vorgesehen. Also es gab entweder den Fisch oder die Rute bricht. Was willst du da machen? Du lässt ihn ziehen.
Ja, vor allem die Rolle auch, ne? Oder? Die hat es gut überlebt, weil manchmal gibt es das dann schon auch.
Ja, die Rolle,
wenn man die Bremse natürlich richtig eingestellt hat oder so und nur mehr will, dann die Achse nimmt dann schon mal Schade. Ja, das muss man schon. Da muss man dann eben auch.
Ich habe am nächsten Tag meine Schnur getauscht, komplett getauscht. Weil ich da nicht mehr so ganz vertraut habe. Inklusive die anderen 20 Angler, die mit an dem Forellenhof standen, die tierisch angepisst waren, weil sie 3 Stunden nicht angeln konnten, weil mein Fisch hat seine Runden gezogen.
Der ist einfach kreuz und quer.
Ja, natürlich. Was willst du mit einer Rute mit einem Wurfgewicht bis 0,6 Gramm, ja? Also nicht 6 Gramm, sondern 0,6. Was willst du damit machen, ne? Du hast wie, als wenn du, keine Ahnung, mit einer Hochseeroute auf einmal ein U-Boot dran hast. Da machst du nichts.
Auf jeden Fall ist es beim Anschlagen so, dass der Fisch eher dich anschlägt, ja, wie andersrum. Ja,
ich bin ganz ehrlich, ich habe angeschlagen und ich dachte so, fuck, du hast dich irgendwo unter Wasser an einem Stein verhakt mit deinem Spoon. Und dann war es blöd, da nach 5 Minuten der Stein sich bewegt hat. Das war ganz doof.
Richtig. Das kenne ich auch beim Aalfischen, wenn du einen Wels drauf hast, dann einmal am Bodensee gehabt, ja. Wenn man Rute abklickt und dann auf einmal. Also es war wie so ganz leichte Bewegung an der Rutespitze, das war wahrscheinlich der Kopf, wenn er dann so ein bisschen links und rechts bewegt hat, hast du so ganz leichte Bewegung gesehen. Naja, und zum Kollegen gesagt, da hängt was dran, der hängt nicht am Grund. Ja, komm, erzähl doch noch, ja, dann ging es ein bisschen, dann ist das Ding losmarschiert. und das war doof. Allerdings eine Rute sogar bis 100 Gramm hoch.
Okay, krass.
Gar keine Chance gehabt.
Ja.
Null.
Okay.
Einfach, das Ding ging einfach nur von der Bremse runter Richtung Bodensee raus und
Ich habe auch bei dem
Stör. Also wenn der Hänger Gas gibt, ist immer was Großes.
Ja, und je nachdem, was man da für Geschirr in der Hand hat, ist das manchmal auch so ein bisschen Panik. War bei mir halt auch. Also ich hab dem Vieh Schnur gegeben, lass laufen. Die anderen waren so ein bisschen angepisst, weil die alle Routen rausgenommen haben. Das Ding lief und lief. Und dann habe ich es wirklich so gemacht. Soll man ja auch nicht machen, aber ich hatte halt keine Wahl. Ich habe meinen Kescher geschultert. Und hab wirklich den Fisch verfolgt. Also nicht den Fisch zu mir, sondern ich hab den Fisch um den Teich verfolgt. Bis der irgendwann mal so oft.
Ja, das geht ja, bei so einem Teich kann man das ja machen.
Absolut. Ja. Bis der dann irgendwann so.
So Freude aller. Ja.
6-7 Meter vom Ufer entfernt war. Ich sag, komm, jetzt steigst du nochmal rein in den Kampf. Und dann hat er auch keinen Bock mehr. Also ich wohl gedacht, so komm, jetzt 3 Stunden lässt er mich in die Ruhe. Ich sag, komm, ich gebe auf. Aber es war lustig.
Sehr schön, ja.
Ja, schon wieder so ein Thema für eine Private-Podcast-Folge. Zack, schon wieder Feuer.
Ja, da kann man ewig reden, ja, über so andere Geschichten.
Sind so geile Sachen passiert.
Ja.
Dadurch lebt das Projekt ja auch. Aber lass uns noch so ein bisschen zu deinen Ködern gehen, weil was ich sehr interessant finde, wir haben ja kurz vorher ein bisschen telefoniert, darf ich gerne sagen, was ich halt super interessant finde, du kannst wirklich auch auf, in Anführungsstrichen, Kundenwunsch eingehen, weil du lackierst die Dinger nicht nur, du machst diese ganzen Rohlinge selber. Und das finde ich super interessant.
Richtig, also die Frage ist immer, wie baut man einen Köder? Ja, mein allererster, ganz klassisch, man nimmt, also wenn man es machen will, nimmt man irgendwas mit Hartholz. Klassisch im Jerkbaitbau ist Buche. Mhm. Zum Beispiel, man kann das dann mit der Sticksäge aussägen, wenn man will. Buche macht recht viel Spaß, weil es ist, wie gesagt, Hartholz. Mhm. Macht dann auch zum Schleifen Spaß, ja, bis das einigermaßen rund ist. Und dann muss man eben das Gewicht rein, je nachdem, wie man es denn braucht und so weiter. Ja, so, das ist so Level 1 sozusagen. Ja. Irgendwann habe ich mir dann eine Bandsäge geholt, weil das mit der Stichsäge war echt nicht so schön. Ja, man hat so meistens so dicke dann je nach Ködergröße um die 18 mm hat man dann meistens schon vom Holz. Ja, bei der Größe geht es genau auf 21 hoch, je nachdem. Und ja, das macht mit der Stichsäge einfach auch super Spaß. Mit der Bandsäge ist das schon ein riesen Spaß, ja.
Okay.
Und aber mit der Bandsäge hast du dann immer diese Längsstreifen mit drin und bevor man das dann irgendwie, das muss alles wegschleifen, ja. Deswegen ist dann irgendwann die Überlegung gewesen, weil ich auch, wie gesagt, aus dem Modellbau komme und ich auch Sims einiges mache, wo ich dann günstig an eine super Fräse gekommen bin.
Ja.
Und das Tolle ist jetzt halt, ich kann CNC-Fräse und die haben halt auch wirklich immer die gleiche Form. Das heißt, wenn es mir, wenn es einem gelungen ist, die Form so zu machen, wie man sie will, ja, damit man das Laufverhalten auch hat, ist es natürlich schön, jetzt nicht bloß eine Papierschablone zu machen, sondern wirklich in dem Fall sogar 2/10 genau die Form rausschneiden kann. Das ist natürlich ein qualitativer, ein reproduzierbarer Aspekt, wo, wo Spaß macht. Ja,
ich glaube,
damit ist das halt mega. Ja.
Aber ich glaube, mit so einer Stichsäge, wenn du da dran bist, sowas auszusägen, ich glaube, das wird sich auch nicht lohnen, dann die Köder irgendwie wirklich zum Verkauf anzubieten. Also ich stelle mir jetzt nur mal so vor, wir haben jetzt mal ein bisschen Kaminholz geschnitten, ja?
Ja,
das macht
und
schon,
das ist noch was ganz anderes.
Richtig, und das hat schon keinen Spaß gemacht.
Ja, also an der Bandsäge haben da tatsächlich mal so 30 Stück ausgeschnitten oder so, aber da stehst du echt auch so. Also das ist jetzt so, dass das einfach mal, und dann hast du ja nur so ausgeschnittenes Stück Holz.
Ja, ja.
Das sieht echt scheiße aus in dem Moment nur. Ja, du hast diese Rille aus.
Hast du, sorry, wenn ich unterbreche, würde mich jetzt persönlich auch mal interessieren, wahrscheinlich jetzt auch den einen oder anderen Hörer, der zuhört, hast du bei dir auf Instagram, auf deinem Kanal irgendwie mal so eine Fotokollektion von bis, also von Stück Holz bis, wie er nach dem ersten Ausschneiden aussieht, bis geschliffen wurde oder sonst irgendwas?
Ja, ich habe sogar einige Abläufe auch vom Lackieren mit drin. Also man müsste einfach schauen, es ist sehr viel. Ansonsten, wenn jemand was hat, einfach mir anschreiben. Also ich kann das gerne auch machen. Ich kann auch anbieten, wenn jemand seine Form hat und er hat keinen Bock drauf, ja, das selber auszusägen, kann ich das auch anbieten. Rohlinge direkt zum Verkauf. Ja, das ist einmal so ein Einmalpreis, wo ich natürlich machen muss, um die Form praktisch vektorgesteuert, also dass wir vektorbasierte Datei haben, ja, das kostet einmalig was und dann habe ich die Form drin und dann kann man dann gemeinsam drüber reden und ich kann euch die Rohlinge dann zum einen sehen, die rausfräse, ihr habt dann immer wirklich die gleiche Form. Und die kann sie dann auch entsprechend abrunden. Ja, das ist nämlich der zweite Schritt. Früher hatten die das dann alles mit Hand geschliffen. Hm. Eine Oberfräse macht dann sehr viel Spaß. Ja, man muss nur mit den Finger aufpassen. Da habe ich auch schon
Finger Spaß verloren.
Gehabt. Nee, Finger verloren nicht. Ich habe nur, nur im richtigen Moment Glück gehabt.
Ja.
Aber ja, das war schon, also 3,5 Wochen ging das dann schon.
Nein, aber ich glaube, das ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Ist ja bei mir jetzt zumindest in dem Spoon-Bereich auch so, ne? Wo dann so viele Leute sagen, so, boah, geil, kannst du mir das und das machen? Ich sage, klar, kann ich, aber das kostet nun mal, weil, und jetzt kommt dieser große Punkt, weil es ist nicht, ich gebe das hier irgendwo ein, dann kommt hier so ein Roboter, der da lackiert das oder sonst irgendwas. Das ist verdammt viel Arbeit. Vom ersten bis zum letzten Schritt bis zum Veredeln. Es ist verdammt viel Arbeit, gerade wenn man es wirklich per Hand macht, neben allem anderen, was so im Leben abgeht. Und ich finde das sehr respektabel. Ich finde das sehr, sehr cool. Ich meine, ich mache es zumindest im Spoon-Bereich selber. Aber es ist halt auch wirklich diese ganze Vorarbeit, weil ich habe viele Leute schon auch an Anfragen gehabt, die mir sagen so, hey Lucky, wie lackierst du denn jetzt deine Spoons? Ich sage, ja, pass auf, wir fangen jetzt mal an. Ja. Und nach einer halben Stunde, wo ich gesprochen habe, hat er gesagt, okay, lass mir den Scheiß, ich gebe dir deine 6,20 Euro, mach mir bitte.
Ja, genau. Also man kann es mal in die Runde fragen im Endeffekt. Ja, kann sich ja jeder mal kurz überlegen, wie lange braucht es für so ein Jerkbike zum Lackierer, je nachdem.
Ja.
Kommt natürlich auf, man muss ganz klar sagen, es kommt auf die Details an. Da kann man nachher auch noch ein bisschen drauf eingehen, aber die haben durchaus Designs, ja, jetzt kann jeder sich mal irgendwie was überlegen, ja, halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden oder mehr, letztens ein Design gemacht mit einer Barsch, das war halt 7 Stunden, reine Lackierzeit, 7 Stunden, ja, man kann den schön anschauen auf Insta, die haben ja auch so einen Plastbytes Showroom, da haben wir nur die fertige Köder drin, kann man sich anschauen, oder unter Brushbyte selber sind verschiedene Sachen. Da sind manchmal Fangmeldungen drin, da sind die Lackiervorgänge auch, damit man auch sieht, welche Schicht nacheinander kommt. Das kann man da auch sehen. Ja, aber Da sieht man einfach, je nach Aufwand, das sind x Schichten und das ist man sich echt bewusst, wenn man so ein Ding lackiert, dann denkt man, ja, das sieht ja super aus, das hat man ja gleich. Mhm, nein, es ist ein Schichtaufbau, der teilweise mit bis zu, ja manchmal 14 Farben, die ich verwende für so einen Jerk, ja. Damit du einfach die Abstufung kriegst, ja. Das stimmt, das muss nicht sein, theoretisch, aber es ist halt immer eigentlich die Frage, was für einen Anspruch hat man.
Hast du denn das gleiche Problem wie ich? Also ich habe das ja so, deshalb sind ja bei mir auf www.predatorfishing.net noch gar nicht viele Stücke zum Verkauf, weil im Moment mache ich es eigentlich sehr individuell auf Kundenwunsch, weil ich habe das Problem, ich habe ein paar Dekore gemacht, aber dieser Weg dahin, ne? Wie viel Rohlinge ich wieder in Müll gepfeffert habe oder zumindest entlackt habe, ne? Bis das wirklich so ansatzweise so war, wie es mir gepasst hat. Ne?
Richtig. Ja, natürlich. Also es gibt ja ganz viel. Wir haben ja auch nur das Problem, wie bearbeite ich den Rohling? Ja, also es ist ja jetzt bloß, sie haben das Holz.
Hör mir auf.
Ja, ja, und mach jetzt einfach mal den Lack drauf. Sondern, ich meine, wir können jetzt gerne mal doch gehen. Im Endeffekt, wir können jetzt mal...
können wir gerne machen.
Doch
wir
gehen, wenn du magst. Also, erster Schritt ist im Endeffekt, ich mache normalerweise Zeichnung. Ja? Ganz normal Bleistift auf Papier. Ich zeichne sehr gerne, kann man auch anschauen. In meinem Profil haben da einige Zeichnungen gemacht. Mir macht das wahnsinnig viel Spaß.
Bist du mir schon viel weiter voraus, weil zeichnen kann ich nicht. Bin ich ehrlich.
Ja. Ja, nee, ich mache das halt gerne. Ich habe schon immer gerne. Wie gesagt, ich komme ja ein bisschen aus der Kunststäbe. Und ja, aus der Zeichnung entsteht dann praktisch eine digitale Zeichnung, vektorbasiert, damit die Fräse vektorbasiert heißt einfach XYZ-Achse, für die es noch nicht gehört sind, und damit einfach die Fräse weiß, wo muss ich denn da hinfahren und wie muss ich das denn machen. Und dazu braucht so eine Fräse praktisch Vektordatei, damit sie weiß, ah, okay, in dem Raum muss ich das tun und so säge ich. Genau. Dann wird das Ding ausgesägt. Dann gehe ich mit der Oberfräse her, runde das Ganze ab, dann kommt Schleifpapier, um das nochmal geschmeidiger zu machen. Dann war halt praktisch die vordere Öse, wo ich dann praktisch auch den, komm, hilf mir,
den Schnur reinhängen. Ja, den Schnur Snap reinhängen, oder das Vorfach?
Den Snap, danke. Ja. Snap war ein ganz schwieriges Wort für mich. Genau. Da, wo ich den Snap einhänge, genau, die bohre ich vor, ja, dann bohre ich die hintere vor, diese zwei, ja, die untere Öse, normalerweise sind ja drei, vorne hänge ich ein, runter kommt ein Haken und hinter kommt ein Haken, so. Ja. Das ist Schritt eins. Ja, dann denkt man, ja, ist ja schon fast fertig, ja, nur nicht ganz. Dann beschichte ich das Ganze ein. Und zwar in einem einmal nicht zu dick, 24 Stunden Harz und schmier den Körper praktisch einmal kurz ein, sodass es einzieht. Ja, damit ist das Ding versiegelt. Und lass das aussortieren. So, also da passiert dann erstmal nichts. Dann da, geht es
ja halt, stopp. Ja? Achso, okay. Sorry. Jetzt hätte ich dich zu früh unterbrochen, weil fängt jetzt gerade schon mit Lack an. Ich denke mir so, wie macht ihr das denn jetzt mit dem Gewicht? Aber okay, es geht weiter. Ich bin ruhig.
Ja,
ich bin jetzt heute
beim Autofahren. Weißt du, wie beim Autofahren.
Ja,
immer ruhig. Schon mal Stopp schreie, aber lieber Stopp, weißt du, wie das passiert. Und nimm mir alles.
Genau. Sehr gut.
Sehr geil.
Ich wollte dir jetzt auch nicht das Rampenlicht klauen. Ich bin still wie eine Maus.
Ja, ich hör auf jetzt.
Leider. Bitte nicht. Wir waren beim Gewicht.
Ja, auf jeden Fall. Wir nehmen jetzt den Köder praktisch, die zwei Öse immer drin, ausgezeichnet, abgerundet und praktisch einmal versiegelt. Dann geht es ans Ausblayer. Ja? Das heißt, wo bohre ich überhaupt, welchem Laufverhalten? Ja, da können wir vielleicht nachher nochmal drüber eingehen, das ist schon bereits den Ablauf. Mhm. Das heißt, ich muss festlegen, wo sitzen die Bohrlöcher, wie viel Gramm nehme ich. Ja? Das kommt je nach Köder drauf an. Da sagt er, ja, da hat er ja Schablone drin und dann kann er das ja einfach bohren. Stimmt und stimmt nicht.
Ich denke mal, wenn du es längere Zeit machst, hast du schon so ein bisschen Vorwissen, wo du weißt, okay, das könnte da und dahin kommen, dass es passt.
Das ist richtig, aber ich arbeite mit Holz. Ja. Und Holz hat einen großen Nachteil auch. Deswegen nehme ich inzwischen Multiplex-Platte, wasserfest verleimt. Zum einen ist es vom Werkstoff nochmal anders. Das ist nochmal hochwertiger. Und durch diese Schichte sind die am Schluss gleichmäßiger vom Auftrieb. Ja, wenn jetzt nur Vollholz haben, dann kann das mal sein, dass es dichter ist, schwerer, schneller sind. Und das andere wesentlich leichter. Das macht so viel aus. dass ich vielleicht mal 5 Gramm weniger brauche beim gleichen Holz.
Ja.
Bloß weil es anders ist. Und das heißt im Zweifelsfall, der eine Köder treibt oben und der andere geht unter, obwohl ich gleich viel Blei drin habe. Und das darf natürlich nicht passieren.
Absolut.
Deswegen muss man dann genau schauen. Und was denn auch noch ist, es gibt gutmütige Formen und nicht gutmütige. Ja, so ein Hecht als Form, wo ich auch habe, am besten dann so klein, weil man mag jetzt zu viel Gewicht zum Beispiel so. Und mein kleiner Hecht, der hat ja so um die 58 Gramm.
Ja.
Wenn ich den hernehme, dann muss ich jeden individuell bleien. Ja. Weil durch diese lange Strecke, was der hat, muss ich dann aufpassen, wo ich das setze, weil der Auftrieb dann schon so eine große Rolle spielt. Weil ansonsten sinkt er hinten runter oder vorne runter. Auf jeden Fall sinkt er nicht so, wie ich will. Also das würde über Schablone gar nicht funktionieren, die muss jeder individuell bleiben.
Verstehe ich voll und ganz. Ist beispielsweise auch für die Leute, die auch eventuell so ein bisschen länger Angelerfahrung haben, glaube ich, auch ein großer Punkt, dass viele Firmen von den Holzposen weggegangen sind. Weil die halt auch unterschiedlich, da kannst du jetzt draufschauen.
Und das ist noch viel kleiner. Ja,
ich meine, ja klar.
Mir redet hier von einer Holzpose oder mir redet hier teilweise, ich mache ja bis mein größter, was jetzt hier hängt, hat 172 Gramm.
Eieiei. Ja,
ich meine,
der frisst den Fisch unter Wasser.
Genau, also ich mache auch, ich bin gerade am Entwickler, mein Dekor, dass der Jörg tatsächlich den Hit jagt. Ich bin mal gespannt, sobald der fertig ist, gebe ich Bescheid. Ja.
Wäre aber jetzt mal ganz kurz mal ein bisschen aus der Fischkunde heraus, wäre ja eigentlich auch gar nicht verkehrt, weil ihr Lieben, so ein bisschen Fachwissen von mir, ja, auch ich habe manchmal so ein bisschen Ahnung, gerade wenn es um das Hechtangeln geht, Hechte beispielsweise konkurrieren ja auch im Gebietskampf, also die attackieren sich ja auch gegenseitig, gar nicht aus Fressenheit, sondern einfach nur, weil er sagt so, ey, das ist mein Block, verzieh dich.
Genau, und wenn da so ein übles Dragon-Motiv drauf machst, ja, dann sagt er, was will denn der? Ja, der Dragon.
Was will denn
Son Goku? Was ist
denn los mit ihm?
Ja, was soll der hier? Den hau ich weg. Ja, genau. Ja, okay. Also, dann, um zurückzukommen zum Bau, ja, wir haben jetzt die Löcher gebohrt. Wir müssen das Loch bohren. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, denkt man, aber man muss natürlich aufpassen. Das muss zentral in der Mitte wirklich laufen, ja? Ja. Und das darf dann nicht irgendwie mehr seitlich laufen, weil sonst kriegt der Köder Seitenneigung. Das heißt, wenn ich das ins Wasser reinlege und ich habe das drei Nichts in der Mitte, dann geht der nach einer Seite, dann geht der ein bisschen eher nach rechts oder nach links, weil der Schwerpunkt in dem Fall halt wieder falsch ist. Deswegen, da muss man pingelig sein. Dann wird das Blei versenkt, ja? Und anschließend muss ich ja das Loch wieder verschließen. Ich selber nehme zum Beispiel 5 Minuten Epoxy her und ja, die Bohrspäne, wo ich rausbaue, die mache ich ganz fein, ja, beziehungsweise manchmal nehme ich auch einfach Staub aus meiner Fräse raus zum Verbinder Holzstaub. Das ist ideal. Wichtig ist halt, dass man Verbinder immer hat bei den Kleber, also
absolut.
Um da ein bisschen in die Kleber reinzugehen. Ein Kleber ist jetzt ein Kleber ohne was drin, ein Epoxy klebt zwar, ja. Das ist richtig, aber es gehört immer ein Bindemittel rein. Ja? Das lernt man dann zum Beispiel im Modellbau. Ja? Wenn ich so eine C-Verbindung haben will, kommen Baumwollflocken rein. Wenn ich jetzt eine Hautkreverbindung habe, kann ich mit Glas was machen und so weiter. Wenn ich was ganz Leichtes will, gibt es so Glasperlchen, so wie so Hohlkörperperlchen, wo man reinführen kann und so weiter. Und in dem Fall nehmen wir halt am besten die Holzspäne, weil das kann man super schleifen und das dichtet mega ab. Und ich finde es halt auch schön, wenn der Rohling so schön aussieht. Ja, das heißt, wenn ich das nämlich dann mache und anschließend verschleife, ja, dann sieht man darunter gar nichts. Also bauen wir die Löcher, setze das Blei, mache es mit 5 Minuten Epoxy, mische mal an mit Holzspäne, spachtle das zu, lasse es aushärten, schleife es ab und setze erst dann die untere Hülse. Früher habe ich es natürlich ganz schlau gemacht, haben schon die untere Öse.
Ja,
und unten, wo die Öse ist, ist meistens auch das Blei links und rechts davon. Das heißt, wenn ich so die Öse gesetzt habe und dann das Blei mache, dann kann ich das super schleifen, ja, weil die Öse nämlich schön im Weg ist. Deswegen für alle, die mal einen Schock bei dauert, wartet bitte noch mit der Öse. Hängt es mit dran zum Ausbleien.
Ja. Es ist auch ganz ehrlich.
Mit dran zum Ausbleien.
Ja. Ist auch ganz ehrlich, also zwei Sachen hast du gerade schon erwähnt, die total todeswichtig sind, weil ich habe ja auch so ein bisschen mit dem Airbrush ja, wo ich angefangen habe oder auch jetzt aktuell, ich will ja auch ein bisschen so auch auf die Baits gehen, hatte mir jetzt, ich sag jetzt nicht von wo, aber hatte mir ein paar Rohlinge bestellt aus Plastik, die auch ausgebleit waren, wunderschön, ich habe das schön lackiert, das sah auch gut aus, dann wollte ich damit angeln und das hast du gerade gesagt, das war richtig blöde. Also ich habe mir richtig Mühe genommen, erst abgeschliffen, dann lackiert, schön ausgehärtet, schön Klar lag drauf, dass das Ding auch unter Wasser alles tutti ist. Werf den ersten Köder rein, war auch schön. Hab einen Fisch gefangen, nimm das zweite Dekor von dem gleichen Hersteller aus der gleichen Charge, werf das rein und der Köder macht so, so wirklich den nach rechts, weißt du, weil das Blei einfach komplett falsch saß.
Richtig, ja.
Ärgerlich.
Das ist echt ärgerlich, da will ich jetzt gar keine Marke sagen, weil das kann ich auch mal passieren. Aber ihr habt so richtig geiler, so ein Teil fest, Teil Gummi, ja, echt in groß, in echte Design und der richtig, richtig schön scheiße immer. Ja. In eine Richtung seitlich wegzogen beim Wobbler, ja, immer so, wo du denkst, ärgerlich, ja.
Ja, es ist wirklich
fast 30 Euro für so ein Mengeprodukt im Endeffekt, wo dann aber nicht läuft, leider, wo man denkt, ja, das müsste doch eigentlich denn laufen.
Ja, ja. Ist absolut, ja. Also es ist wirklich ärgerlich, ich habe es getestet, ich hatte mir, ich glaube 20 Stück hatte ich bestellt von den Rohlingen, ich glaube 6 davon waren komplett falsch ausgebleit und die konnte ich einfach in eine Tonne werfen.
Ja, das ist halt schwierig. Dann wird halt, das ist immer die Frage, was will ich für Qualität denn am Ende? Das ist immer das Gleiche und das kostet leider dann doch immer was.
Richtig, richtig.
Ja, auf jeden Fall, wenn man das jetzt kennt mit dem Blei und mit der Öse unten und das Geschliffe hängt, dann denkt man, jetzt kann ich ja loslackieren. Stimmt, habe ich früher gemacht.
Ich würde es. Ja, lass
du mich würdest, lackieren. Du würdest schon, du würdest lackieren. Was habe ich noch für einen Nachteil? Ich habe von der Oberfläche vom Holz, wenn ich das nur einmal mit einer 24 Stunden hart habe, dann ist es nur relativ rau von der Oberfläche. Ja, da kann man jetzt sagen, ja, das interessiert mich nicht, das ist richtig.
Nein.
Aber was wirklich ist, es ist eine ganz andere Oberfläche, wenn ich das normal hart. Das heißt, ich habe so ein Karussell, nennt sich das. Das heißt, der Köder trägt mich so mit.
Ja.
Ja, so 6 Umdrehungen pro Minute und 5 bis 6 Umdrehungen pro Minute in so einer Karussell, wo das eingespannt wird, weil das Harz ist ja sehr flüssig und damit es sich tropft und sich gleichmäßig am Köder verteilt, kommt es in so ein Ding rein. Und das ist dann 24 Stunden Harz, das ist mein Harz, ist sehr, da muss man eben auch schauen, ja, da lernt man auch immer dazu. Das ist sehr hochwertiges, wo auch im Bootsbau verwendet wird und so weiter, bietet sich an, ja.
Ist das,
Köder, die da ganze Zeit im Wasser sind.
Ja, ist das, darf ich kurz nochmal unterbrechen, ist das abhängig vom Trocknungsgrad, was du für eine Raumtemperatur hast? Wahrscheinlich ja, ne?
Also Harz ist mega zickig.
Oh, sehr gut.
Da muss man extrem aufpassen. Also ich habe auch schon mein Lehrgeld zahlt, weil die haben dann einmal so im Sommer bei einem Gewitterguss, ja, weil ich wollte ja unbedingt harzen, ja, nicht in dem Gewitter, nicht in den Köder karzt und der ist dann richtig schön milchig angelaufen.
Krass, ja.
Und hat ein ganz komisches Aussorteverhalten gehabt. Und die haben auch neulich einmal nochmal eine Charge gehabt, mal wo ich gemacht habe, die irgendwie komisch milchig angelaufen sind. Ja, das kriegt man dann direkt mit. Mhm. Und zwar ist es wahnsinnig wichtig, dass die Luftfeuchtigkeit stimmt und dass es nicht zu kalt und nicht zu warm ist. Also ich weiß inzwischen hier in dem Raum, dass ich meine Heizung auf eine gewisse Gradzahl habe und wichtig ist halt Feuchtigkeit, dass keine Luftfeuchtigkeit da ist. Ja. Und dann sind es, wie gesagt, dann verschiedene Schichten. Ja, ja.
Wie ist das bei Harz mit den Dämpfen, die entstehen? Also ich habe das ja, ich veredle meine Spoons ja mit zwei Kalak, also stoßfest und sonst irgendwas. Das ist natürlich, ist schon hardcore, wenn du da 2, 3 Schichten von dem Kalak drauf jauchst. Ne? Also solltest du besser auch 24 Stunden nicht in dem Raum sein danach, zumindest nicht ohne Maske. Ist das beim Harz ähnlich?
Das hast du beim Harz nicht. Du hast den Gestank hast beim Harz nicht. Ja. Definitiv. Ja, das ist was ganz anderes. Also ich habe eine Aussage, wo ich aus Holz mache und auch lackiere mal und wo ich dann normal 2 Kalak mache, das ist was ganz anderes. Also Harz selber stinkt nicht so, ja, am schlimmsten stinkt so der 30 Minuten, finde ich. Also ich habe eine 5 Minuten Harz, der eigentlich nur zum Versiegeln, ansonsten nehme ich inzwischen nur 30 Minuten Harz. Weil wenn ich mehr Köder dann schraube, dann habe ich 30 Minuten Zeit, das Harz zu verarbeiten. Und der Kleber ist noch viel kräftiger wie 5 Minuten Harz. Ja, also es ist sogar auch besser denn von der Haltbarkeit, wenn man Öse einsetzt etc.
Ja,
und man hat mehr Zeit. Ja, das heißt, da sind nur Vorteile drin. Genau. Ja, und dann kommt, wie gesagt, dann kommt der Köder erst 2-mal ins Karussell. Das heißt, ich streiche die komplett ein, sodass geschlossene Schicht ist mit einer feinen Pinsel. Wichtig ist, dass die Luftblase draußen sind, weil in diesem Harz, wenn man das anrührt und so, da ist Luftblase drin. Dann dreht sich das Ganze schön und noch, ja. Sobald es leicht anzieht, so nach 4 bis 5 Stunden ist es dann meistens, dann hat es so eine Konsistenz, so früh wie möglich sollte man die nächste Schicht dann drauflegen, dass die Schichten sich dann chemisch verbinden. Ja, das ja, ist das Wichtige. Ansonsten ist es so, dass sich das dann abplatzt. Ja, dass die eine Schicht von der anderen abplatzt. Deswegen muss man das so zeitnah wie möglich, aber auch zu früh machen.
Ja, das sind halt Erfahrungswerte, ne?
Genau, und lass das Ding dann da drehen und aushärten. Und dann ist immer noch nicht fertig, weil ich mache ja die Augen aus selber.
Auch das noch.
Und ich mache schon, mit der Fräse mache ich praktisch schon mal den Punkt mit einem 2 mm Bohrer. Mhm. Wir haben leider nur keinen so langen, dass sie die 18 mm ganz machen können. Aber wir haben immer den gleichen Punkt, damit sie auch das Auge immer an der richtigen Stelle haben. Warum ist das wichtig? Weil sogar das Glasauge ja auch was wiegt. Absolut. Und bei einem 16er Glasauge wiegt es so viel, dass der Köder entweder läuft oder nicht läuft. Deswegen muss man das beim Ausblähen auch sowas vorne mit dranhängen. Ja, da wo das Auge hinkommt, habe ich dann praktisch wie so ein.
Musst du mit berechnen.
Ja, einfach das Gewicht, genau, ja. Das kommt alles mit dran. Zum Berechnen, genau. Und das heißt, jetzt haben wir die Köder fertig, die sind praktisch einmal mit dem 24-Stunden-Hals hier eingeklebt gewesen, dann zweimal mindestens in Karussellnummel, das heißt mit der schönen Panzer schon drauf als Schutzschicht. Ja. Das Ganze ist dann ausgekartet, wird von mir dann, je nachdem wie lag hier, normalerweise immer noch einmal angeschnitten. Ja, mit einer feineren 320er oder irgendwas, ja.
Ja.
Damit ihr schöne Oberfläche haben, damit mir das beim Airbrush davonlauft. Also wenn die Oberfläche extrem glatt ist, dann
brauchst du mir ausnahmsweise nicht zu sagen.
Das, ja. Das kennst du, gell? Das kenne ich. Dann kriegst du ganz tolle Effekte. Ja.
Theoretisch gesehen kriegst du wirklich tolle Effekte.
Ganz tolle Effekte.
Nur nicht gewollt.
Wo ich auf jeden Fall lasse, ja, ich kann auch verchromen. Ja, ich habe einen richtig coolen Lack, wo ich mit der Airbrush machen kann und kann Chrome-Effekte herstellen. Wenn man das will, darf man nicht schleifen, weil ansonsten ist mein Chrom kaputt. Ja, das ist einfach. Ja. Und der hält auch lustigerweise da drauf. Also das sind so die Sachen, genau. Ja, und dann geht's zum Thema Airbrush. Ja, aber bevor man das macht, müssen wir natürlich das Motiv wissen.
Ja.
Und eventuell uns Hilfsmittel machen. Ja, das heißt Hilfsmittel, normalerweise aus Müllaufolie schneiden wir was.
Mhm.
Eine Laufolie ist was zum ganz einfach runterwischen, für die, wo sie kennen, wo ich einfach wiederverwenden kann. Wenn ich was aus Papier nehme und darüber lackiere, das ist dann nichts. Also machen wir das aus Laufolie, schneidet das. Wir haben jetzt inzwischen einen Plotter, das habe ich noch nicht ganz ausgeschnitten, aber das ist so meine nächste Stufe, ist dann, dass ich das auch grafisch zeichne und über den Plotter mir passenden Zungfisch ausdrucke.
Das mache ich ja beispielsweise für meine Spoons.
Ja, guck, da bist du mir schon einen Schritt weiter.
Also das mache ich ja von Anfang an mit den Spoons und sind halt sehr, sehr coole Sachen. Also von, was weiß ich, Blitzdesigns, Feuer, irgendwas. Also das lasse ich mir, das war das Erste, was ich mir geholt habe. Ich habe mir die Airbrush geholt. Ich bin gelernter...
Und im nächsten Schritt bei der Plotter.
Ja, ich bin ja gelernter Drucker, Mediengestalter, eigentlich hauptberuflich.
Ah ja, mega. Das ist ja perfekt fürs Design.
Ja, ich kann halt nur nicht zeichnen. Von daher muss ich irgendein technisches Know-how haben, was mir das dann im Endeffekt, was ich designe über Photoshop oder sonst irgendwas, was mir das ausplottet. Und das war das Erste, was ich mir gekauft habe.
Ja, sehr gut. Sehr
ja. Gut. Und ich bin da, das ist die beste Maschine.
Ja, sehr gut. Ja, das ist, man muss ja auch wissen, wie man eine Maschine bedient. Am Ende.
Absolut.
Ja, das ist auch nicht. Genau, ja, und dann, wenn man den Köder dann lackiert mit einer entsprechenden Schicht etc., muss man halt immer schauen, wie und was. Einfach so von als klassischer Tipp, man denkt ja immer mit den Farben, das geht ja dann so einfach.
Nein.
Das ist eben gar nicht so, weil das Problem ist, wenn ich jetzt irgendwie eine Grundfarbe habe, wo ich sage, okay, grüner Köder mit rosa Flotte am Ende, dann ist es natürlich so, wenn ich rosa nehme und auf das Grün sprühe, dann kommt halt die Rosa raus. Sondern irgendein dreckiges Braun, ja. Und deswegen muss man halt die Sache, die man anschließend raushebt, immer mit Weiß wieder vorlackieren, ja, damit die wirklich den reinen Farbton kriegt.
Und wenn man ihn möchte.
Wenn man möchte, vielleicht will man auch das komische Braun haben, weil
das genau ist genau das Ding. Also ich habe, gebe ich gerne zu, also ich habe bestimmt mindestens 100 bis 200 Spoon-Rohlinge verballert, um einfach meine Farben kennenzulernen. Jetzt sagt der eine oder andere, warum hast du nicht ein Blatt genommen? Ja, damals war ich nicht so klug.
Das ist so. Oder man lackiert sich blöd, denn, ja, wenn man dann da drüber und am Schluss machst du einfach wieder komplett weiß. Ja. Kenne ich. Oder man schleicht wieder runter oder was weiß ich. So ist es. Man hat da eine gewisse Lernkurve und es kommt halt auch darauf an, was für Lacke. Und dann kommt es auch darauf an, je nach Lack, aber das geht jetzt auch zu tief, ja nicht zwei Sprühpistole, ganz feine und ein bisschen gröbere, aber die ist nicht so, ja, die ist trotzdem mal grob, ist 0,4er und die feine ist ein 0,2er.
Okay, krass.
Ja, also mein grob ist so fein eigentlich. Ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich noch was Gröberes
nehme. Ich wollte gerade meinen, weil du sagst grob.
Ja. 04. Ja, das ist für mich so grob.
Ja. Nein, ich habe ja mittlerweile auch drei Maschinen. Ich muss sagen, also beim Spoon ist es leider so. Mal mit dem Teufel nicht an die Wand, du hast eine 2 cm Fläche. Was willst du alles an Farbe da drauf machen oder an Dekorpunkten? Ja, Punkte ist immer gut gesehen, aber man kann halt gar nicht so viel machen, ne? Und ich habe dann halt wirklich, also was mir auch die Arbeit erleichtert, bin ich auch ganz ehrlich, ich habe eine 06er, die ballert. Also da kannst du selbst die Createx-Farbe, die ja alle sagen, oh, du musst die verdünnen, nö, kann ich so mit spritzen.
Ja, mit der 06er kannst du die schön durchblasen.
Knallhart.
Es ist halt so, weißt du, wenn ich bin ja jemand, wo dann manchmal vielleicht auch zu pingelig ist, aber ich mag das halt. Ich will den Köder am Schluss so haben, dass ich den anschaue und denke, boah, geil.
Ja, so das ist bei mir auch so. Ja, nein, versteh mich nicht falsch. Nein, aber ich sag mal, du hast ja, wenn du irgendwo mit anfängst, du hast ja so eine Grundidee, ich denke mal, spreche ich dir aus der Seele, und du weißt ja schon so ungefähr, in welche Richtung das gehen soll, gerade von der Farbwahl. Und ich sag mal, ich fange meistens immer an, ich nehme erstmal das, womit ich am meisten Farbe verballer. Sagen wir mal, ein UV-aktives Neongelb. Ist immer gut gesehen in der Forellenszene. Nur 06er Düse, knall drauf. Und dann fangen wir mit den Details an. Und deshalb habe ich drei Maschinen. Dann nehme ich dann auch, ich habe eine, lass mich jetzt nicht lügen, eine 04er Düse, ne?
Ja.
Dann kommt da die andere Farbe rein, so schon für die groben Details. Und dann habe ich auch eine 02er Düse, wo ich dann blöderweise entweder die Farbe mischen muss oder eine andere Farbe nehmen muss. Wo ich mir denke, okay, da könnte noch so ein Tüpfelchen und da und da und da. Und dann sind wir schon wieder beim Dekorentwurf. Anstatt von 2 Minuten sind wir bei 2 Stunden. Scheiße.
Richtig, und das ist einfach das Krasse, denn wenn jemand denkt, ja Mensch, warum braucht man denn das so lang?
Ja.
Also wenn man so mit Jerker hast, natürlich noch mehr Fläche.
Ja, natürlich. Aber es macht ja auch mehr Spaß. Anfängst,
ja, natürlich. Also ich weiß nicht, ob es mehr Spaß macht. Wichtig ist ja, dass du auch Spaß hast. Ja,
sonst müsste ich das sonst würde ich nicht machen. Man darf nicht vergessen, und ich denke mal, das darf ich hier einmal ganz kurz reinhauen, für alle die uns jetzt noch das 52 Minuten noch an den Lippen hängen, man darf nie vergessen, egal wer, auch wenn du da draußen eventuell Interesse hast und hörst dir jetzt gerade diese etwas fachwissentliche Podcast-Folge an, wenn es ums Jerk-Lackieren geht und denkst so, oh, das kriege ich auch hin. Man darf nie vergessen, man darf das Ganze eigentlich nicht aus dem finanziellen Aspekt sehen. Es muss Spaß machen, weil sonst ist es einfach zu viel Arbeit.
Richtig, also es ist auch kein Jammer oder so verdient, ist am Ende so viel. Also läuft schon die Schritte, bis der Rohling fertig ist, bis das dann alles die ganze Maßnahme, um den entsprechend schön zu lackieren, ja, wenn dennoch viel mit Schatten, ja, so wie Kieme, ja, immer mit positiv und negativ, das heißt, du musst die linke Seite und die rechte Seite machen, rechte Seite wäre zum Beispiel dann der Schatten von der Kieme, linke Seite wäre die Aufhellung, dass die Kieme schön rauskommt, ja, dann habe ich halt verschiedene Arbeitsschritte schon, wo ich das machen muss, mache ich dann 2 Kieme und am besten nur ein paar Strähne, wie beim Hecht.
Ich habe mich schon totlackiert bei den ersten Spoons, wo ich dann wirklich gedacht habe, ich sage, entweder du machst das für deine Spoontasche, dann hast du Spaß daran. Du kannst es nicht verkaufen, weil erstens gibt dir keiner 20 Euro für einen Spoon. Ich sage, aber du sitzt so viele Stunden dran. Fing ich auch an. Ich sage, Vorderseite machst du so und so farblich, Hinterseite machst du die gleiche Farbe, aber es ist ja die Hinterseite, also bringst du Schattierung rein. Dann stehst du wieder da so,
Ja, genau. Und die sollte am besten von bis und dann brauche ich aber da und da nicht so viel und am besten nur die andere Farbe, damit den Übergang haben und so weiter und dann wird es ganz spannend. Das stimmt. Und wenn man dann irgendwann bei X Farbe ist, dann,
Hast du das auch mal so in den, ich weiß nicht, wie lange du jetzt wirklich gerade auf Raubfischködern oder wann du angefangen hast genau mit dem Lackieren, aber hast du das auch schon mal gehabt? Ich habe das 3-4 Mal gehabt, ich habe mir einen Köder lackiert, mir ein Dekor ausgesucht, was ich eigentlich gerne in den Shop reinhauen wollte oder für einen Kunden hatte, was ich verkaufen wollte, wo ich mir gedacht habe, ich sage, nee, der ist jetzt so schade. Da machst du nicht, ja, kannst du nicht verkaufen.
Klar, definitiv, das ist so. Denn wenn man sich dann so komplett auslebt in den Köder praktisch, wenn man
Hammer,
sich komplett verliert und dann, ja, da, oh nee, kommt hier noch und da noch, oh nee, und am Auge, Nee, da hätte ich sogar noch ein bisschen einen anderen Effekt. Wir haben es dann auch schon gehabt, dass ich mein fertiges Glasauge, also die fotografiere Fischauge tatsächlich, von Fische, die ich fange, ja, bearbeite die am PC nach, drucke die auf die entsprechende Größe, auf ein entsprechendes Papier, wo ich mir auch, weil ich brauche dann was mit einem entsprechenden Kleber, wo man mir auch erstmal eine Lernkurve gehabt hat, welchen Kleber nehme ich, damit das denn überhaupt funktioniert. Und klebt dann diese Glashalbkugel, so, so ist ja im Endeffekt so drauf, ja, und schneidet die dann wiederum aus. Und wenn ich dieses Auge ausgeschnitten vorne habe und ich will es ganz perfekt haben, dann nehme ich das mal her, lege es mal zum Köder hin. Und wenn da irgendwo am Ende irgendwo schwarz ist, dann kann ich das natürlich in den Köder auch noch reinnehmen, dass das Auge noch genialer reinpasst. Ja, da kann man dann rumspinnen. Und das sind so,
ich spinne im Moment so, so viel.
Ich verliere. Ja. Das ist so der Moment, wo man sich verliert.
Das Schlimmste ist, was mir passiert ist, und dafür könnte ich mich jetzt noch ohrfeigen. Ich habe vor knapp 2 Wochen, ich habe eine halbe Nacht lang an einem kleinen Forellenwobbler gesessen. Eine halbe Nacht. Der sah geil aus. Der sah wirklich, also ich fand ihn geil. Und dann kam ich auf die scheiß Idee, darf ich gerne mal erzählen, Real Life Story auf jeden Fall. Ich kam auf die geile Idee und ich dachte mir, es sind so viele Effekte in dem Köder. Ich hätte richtig Bock und ich habe es getan. Und ich ohrfeige mich jetzt noch dafür. Ich wollte mit Crackle-Lack das Ganze überziehen. Dass einfach nur so richtige Highlight-Punkte entstehen durch die Farbe, ne?
Ja, ja.
Habe ich gemacht? Hab ich
war
gemacht?
Highlight anschließend.
Nein.
Das andere Highlight.
Das ganz andere, weil in dieser ganzen Zeit, wo ich lackiert habe, das war wirklich eine halbe Nacht, haben die Farben natürlich schon getrocknet. Ja. Dann habe ich den Crackle-Lack genommen, der basic-mäßig schwarz ist. Ja, der Köder war schwarz. Weil einfach alles schon getrocknet war und es einfach nicht mehr aufgebrochen
passt
ist.
Ja,
ne?
Passt ja zur Nacht, wo du gearbeitet hast, dann in dem Fall.
Ja, ich hatte auch den ganzen nächsten Tag hatte ich richtig schwarze Laune. Ja. Das war richtig also dunkle Laune.
Du wärst praktisch wirklich in dem Fall ausnahmsweise in 10 Minuten fertig gewesen mit dem Ganzen. Ja.
Ja, es
nur
war
schwarz lackiert einmal. Ja.
Ja, es war so schön vorher und danach. Ich habe mich gehasst. Ich war todsauer. Ich bin todsauer ins Bett gegangen. Das war nicht schön.
Das ist die klassische Lernkurve. Man muss eine Struktur ausarbeiten und anschließend wieder dreimal überlackiert und man sieht eigentlich gar nichts mehr und denkt sich, was hast du das eigentlich gemacht?
Ja, absolut.
Genau. Nächstes Mal nicht mehr.
Ja, aber hallo nicht. Ich glaube, ich setze mich Samstagnacht nochmal dran. Ja. Aber ich weiß ja jetzt auch, wo wir nochmal bei den Schichten von dem Lack waren, ich weiß ja auch, welche Arbeit und welche Schichten nach und nach kommen. Also ich werde da wahrscheinlich nicht mal eine halbe Nacht für brauchen, vielleicht eine Stunde. Aber ich habe mich echt tierisch morgens aufgeregt. Ich war richtig sauer.
Ja, ja, nur ein Vorteil im Vergleich zum Klarlack natürlich, wenn man dann anschließend die Versiegelung macht. Ja, anschließend die Versiegelung machst du ja auch nochmal so mit 3 Epoxy-Schichten. Ja, also das gleiche Spiel wie vorher.
Ja.
Das heißt, am Schluss sind da eigentlich 6-mal mindestens mit Epoxy bearbeitet.
Ist für die Ewigkeit, oder?
Das ist eigentlich für die Ewigkeit, aber das kostet ja auch jedes Mal Zeit. Also ich brauche dann für meine Köderkarussell, wenn jetzt da, ich sage jetzt mal, 12 Stück, mehr macht dann keinen Sinn, zum gleichzeitig lackieren. Für 12 Stück brauchst du 3/4 Stunde. Mhm. Ja, 2-mal die 3/4 Stunde praktisch zum Beschichten schon, bevor ich lackiere, und 3-mal die 3/4 Stunde anschließend zum Beschichten, ohne die Lackierzeit und ohne den Rolling herzustellen.
Hammer. Ja.
Ja, ich meine, das muss man einfach auch so sehen. Ja, das sieht natürlich auch keiner, weil die Schicht entsteht ja von allein nach dem Lackieren normal.
Ja, aber also, ich kenne das. Ich kenne das. Ich war jetzt letztens zu einer Öffnung hier in der Gegend von einem Angelladen, von einem Angelädchen Laudin eingeladen. Ja, die wollten so ein paar Spoons mit ihrem Logo drauf haben. Ist doch kein Problem. Eigentlich.
Eigentlich. Das schöne Wort eigentlich.
Ja, wir haben ja jetzt im Moment Winter. Im Moment ist hier auch noch so ein bisschen Winter, aber vor ein paar Wochen, wo da die Eröffnung war, war es halt tiefster Winter, nachts minus 4, 6 Grad, ne? Ich habe ja gerade, oder beziehungsweise in den letzten Folgen schon gesagt, wir sind ja im Moment hier in unserer Übergangswohnung. Das heißt, hier in meiner kleinen Gartenhütte keine Heizung, arschkalt, also genauso kalt wie draußen. Lass mal die Farbe trocknen. Spannend.
Ja, ganz schnell.
Richtig
ja,
spannend.
Ja. Also mich, auch nette Geschichte, mir ist neulich der Föhn abgebraucht. Ja. Also klassisch ist ja, wenn man für was föhnen, ja, Fische, das ist im Endeffekt Acrylfarbe, was man ja sprüht mit der Airbrush. Und um die Schicht schneller zu trocknen, nimmt man klassisch den Föhn, ja. Ganz wichtig ist gleich auf Vollgas machen, dass der Köder auch vom Tisch fliegt und direkt irgendwo dran knallt, dass der Lack schön verschmiert.
Das ist genau gut. So.
Also, das gibt ganz besondere Effekte.
So machen wir das nur, oder?
Ja, passiert alles. Ja.
Natürlich.
Und ja, auf jeden Fall mache ich den Sinn an, dann hört man schön so das leise Rattern und dann gab es bloß wirklich nur eine schöne Rauchwolke. Einmal habe ich nur den Stecker gezogen und bin schnell rausgelaufen. Das riecht auch so gut. Ja, muss man sagen.
Da muss ich sagen, da kann ich dir gerne einen Tipp geben, weil wie gesagt, also jetzt gerade in der Gartenhütte, ich habe ja keine eingebaute Heizung, ne? Also ich lackiere ja abends, nachts und habe mir so einen Petroleumofen geholt. Das ist ja im Prinzip eine offene Glühkerze, eine große. Und ich hab mir jetzt zwei Ständer gebaut. Ich habe Ständer gesagt, lustig.
Ich wollte jetzt nichts sagen.
Kleiner Spaß am Rande.
Nein. Ja, manche brauchen zwei, das ist schon.
Absolut. Nein, aber also muss ich wirklich sagen, dieser Petroleumofen hat zwei geile Aspekte. Punkt 1 ist, ich habe einen relativ warmen Arsch in der Hütte. Und Punkt 2 ist, ich habe mir aus Holz und aus Zahnstäbchen habe ich mir Ständer gebaut, wo ich ungefähr 150 Spoons dranhängen kann.
Ja.
Die reihe ich einfach nach den Lackschichten um den Ofen drumrum. Also ich brauche keinen Föhn, der trocknet von selbst.
Ja, schön. Das ist gut.
Das ist auf jeden Fall, ja, wieder was
dazu. Ja, ich mache halt meistens nur, ich kann eigentlich nicht mehr wie 6 am Stück machen. So, das ist bei meiner Ködergröße ist das so, das was Sinn macht. Ja.
Ja.
Das habe ich so festgestellt, 6 bis 8 von einer Farbe.
Ja.
Und dann ist es halt je nach Aufwand, ich sage mal, die schnellste Dekore sind für 6 Stück in 2 Stunden.
Ja.
Und dann, das
ist schon krass, 2 Stunden.
Ja, das ist krass, ja, wenn du das überlegst, wenn du das alles zusammenrechnest von Zeitaufwand, man darf es, glaube ich, gar nicht.
Darfst du keinem sagen.
Ja,
also genau. Stundenlohn ist bei dir ungefähr so 20 Cent, so China-like.
Ja, also Mindestlohn ist schwierig, denn, gell?
ganz
aber ich komme da halt rumjammern, das macht ja einfach Spaß.
Ich mache das ja nur deswegen,
weil es einfach nur Spaß macht. Absolut. Und wenn es keinen Spaß machen wird, dürfte es nicht machen. Nein, also man darf es jetzt nicht als das Verdienstmodell, würde man es jetzt nicht empfehlen.
Richtig. Ich glaube, und vor allem, man ereignet sich ja Fähigkeiten im Prinzip über die Zeitspanne, über die Erfahrung, dass man wirklich Sachen machen kann, die einem persönlich sehr gut gefallen.
Richtig.
Die es vielleicht so nicht zu kaufen gibt. Und das feiere ich halt auch.
Ja, so ist es. Ja, das ist es halt. Also gerade nur mit eigenen Augen und allem, das macht halt Spaß. Weil ich mit der Rohling mache ich damit so einen Pfostenbohrer, im Endeffekt, dass das schön flach ein bisschen vertieft ist, dass das Glasauge ein perfektes Sitz hat. Ja, das klemmt dann sogar schon fast von allein, wird dann nochmal eingeklebt und dementsprechend hier ein bisschen mehr Platz wie du. Drauf, da kann noch, ich nur Unterschrift drauf machen, Widmung, ja noch, ja. Etc., bevor ich das dann praktisch endgültig kriege. Das ist ja das Schöne.
Finde ich geil. Und ich finde das so geil, haben wir jetzt nicht groß drüber gesprochen, aber ich finde das so geil. Ich hau jetzt mal einen ganz großen Break rein. Einen ganz, ganz großen Break in diese Folge. Weil du hast jetzt so viel erzählt, was ich A, sehr, sehr interessant finde. B, wo ich mir denke, so viel Arbeit. Aber C, finde ich das, ich habe es von Anfang an gesagt, sehr respektabel, wenn man selbstständig irgendwas Kreatives tut. Finde ich geil, unterstütze ich, bin ich voll und ganz für. Und ich frage dich hier und jetzt in diesem Live-Podcast, hättest du nicht Bock für die Marke Predator Fishing, uns ein Dekor zu machen?
Ja klar, für sowas bin ich immer zu haben.
Mega.
Ja, ich liebe das, individuelle Sachen zu machen. Ich bloß Farbe, ich unterstütze dich gerne auch in Form, was du Lust hast, etc. Ja, inzwischen so viel Form, ich kann es gleich sagen. Wir können auch deine eigene machen, wobei das immer schwierig ist. Ich würde einfach was Einfaches empfehlen am Anfang gerade mal, wo gut funktioniert, wo man weiß, dass es läuft, wo nicht so schwer ist. Das
absolut,
ist
so mein Ansatz. Und dann sehr, sehr viele Angelanfänger, habe ich schon gesagt, die hier den Podcast hören. Also es muss jetzt nicht...
Richtig.
Der Köder sein für denjenigen, so wie wir, der schon über 20, 30 Jahre angelt. Nein, es soll einfach was Fängiges sein, aber was Individuelles. Und ich würde mich tierisch drüber freuen, wenn wir in Zukunft gemeinsam mal was entwerfen für den Fanshop, natürlich auch in deiner Kooperation, dass wir etwas Geiles zusammen machen.
Sehr gerne. Wir können da, wie gesagt, uns steht ja alles offen. Wir können vom Auge über die Form, über das Sinkverhalten, über Mitrassel, ohne Rassel, etc. ist ja alles mit drin.
Mega.
Ja, das können wir selber machen.
Mega, freue ich mich.
Ich denke auch.
Ja? Ich denke mal auch, der ein oder andere Podcast-Hörer hier, der wird sich auch tierisch drüber freuen, mal wirklich was Handfestes für die größeren Raubfische zu bekommen. Und es ist halt alles handlackiert. Ihr habt gerade jetzt eine Stunde lang gehört, wie viel Arbeit, wie viel Liebe dahinter steckt. Das ist Hammer. Und wenn wir da was gemeinsam auf die Beine stellen, ich würde mich echt tierisch drüber freuen. Großen Respekt. Und
ja, Dito, vielen Dank. Also danke für das Angebot. Das nehme ich gerne an. Und ich liebe Herausforderungen. Also wenn schon schon mal jemand irgendwas hat, ich habe das schon gehabt, ohne Details zu nennen. Doch, eine schöne Makrele habe ich mal gehabt. Das war auch eine Herausforderung. Mit verschiedenen Schattierungen etc. Und je nach Winkel dann am besten noch ein rosa Glanz am Bauch etc. Und wenn man das dann hinkriegt, ja, das freut man einfach. Ja.
Ey, ich habe deine Arbeit auf Instagram.
Das macht einfach Spaß.
Ich habe deine Arbeiten auf Instagram gesehen. Ich feiere das. Das ist wirklich Liebe, die da drin steckt. Wie gesagt, wir können das alles als Lackierer gar nicht von der Bezahlung sehen, sondern es ist einfach eine Leidenschaft, ähnlich wie das Angeln. Deshalb, also von meiner Seite, ich bin auf jeden Fall für alles offen. Wir werden uns in den nächsten Tagen hoffentlich mal zusammensetzen, privat oder telefonieren. Machen wir was raus. Hau doch mal bitte nochmal nach einer Stunde Podcast nochmal deinen Instagram-Namen raus, dass die Leute sich auch mal an dich wenden können, wenn die irgendwie die eine oder andere Idee haben.
Genau, das ist ganz normal Brushed Bites, also wie von Airbrush plus Air weglasse, ja. Mit B und Bites kennt, glaube ich, jeder inzwischen. Ja,
es wird sowieso, deine Seite wird sowieso unter dieser Folge sowieso mit in der Beschreibung auftauchen, könnt ihr auch einfach draufklicken.
Genau.
Besucht den Jungen, der macht echt eine Hammerarbeit, also meinen Respekt hat er. Und ich würde gerne jetzt ein bisschen mit dir auch auf das Thema Angeln nach 40 Jahren Angelgeschichte deinerseits ein wenig zurückkommen. Ich glaube, das hat jeder Interviewpartner bei mir jetzt durch. Es gibt immer zwei elementare Fragen, die ich meinen Interviewpartnern stelle. Und das ist einmal das beste Angelerlebnis, das schönste Angelerlebnis für dich, was in dir, in deiner Erinnerung hängen geblieben ist. Und das Schlimmste, so eine richtig miese Geschichte.
Ja, die miese Geschichte muss man direkt überlegen eigentlich, weil irgendwie ist es ja trotzdem, egal wie mies die Geschichte ist, ist es ja manchmal trotzdem nur meistens lustig und zum Lachen. Aber mit was ganz Schönes war, wo eben mit der größte Hecht gefangen haben und die zwei größte Hechte nacheinander, das waren 1,97 Meter sogar an einem Tag. Ja.
Krass.
Und davor habe ich es nie geschafft, über 80 Zentimeter zu kommen, ja. Und jetzt ist die Frage, wie ging das? Ja, das war direkt nach der Schonzeit und ich habe einen Kollegen dabei, ein Kollege kam zu mir, hat bei mir übernachtet am Abend davor. Ja. Und wir haben überlegt, ja Mensch, ja, der morgen Hecht ist auf jeden Fall vom Boot aus, ja, und ja, dann habe ich gesagt, ja, also im Frühjahr ist es so, die Hechte sind ja am Ufer, also hier Abfische und Dorf und was weiß ich, das heißt, wir fahren im Boot da und da und dorfen das alles ab, ja. Und dann sagte er, ja, was hast du denn da noch liegen? Ich sage, ja, das ist so ein 25 cm Gummifisch, ja, was ich da gehabt habe, dann so ein Schleppfisch stehen, wo man ja kennt, für tote Köder vielleicht, ja, also mit so Schaufel und Quick. Und dann natürlich noch oben drauf so schönes Blade, wo man arbeitet und hinter dran noch Rassel, ich weiß gar nicht, ich glaube, 4 oder 5 so Anbaute an dem Ding, das Ding hat ausgesehen wie so ein Christbaum, ja.
Ist ja nicht schlimm.
Und sagte, ja, spinnst du, das kannst du nicht fischen. Ich sage, ja, und, ja, ich weiß auch, da habe ich neu ausprobiert, wie gesagt, dann jetzt so fertig gemacht. Ja, aber so ein echter Wunderstimmer, was der so frisst und was der so packt, sagt er, ja, ist schon spannend. Ja, ich wäre ja froh, wenn man schon so 25 cm mal gefangen hat. Ja, jetzt schauen wir einfach mal. Mir am Wasser, wunderschöner Tag, schaut raus. Und ich glaube 3 Stunden haben wir die ganze Uferregion abgeküsst. Direkt nach der Laichzeit. Und was soll ich sagen, nicht einen Biss. Sag doch so zu mir, du Markus. Du hast doch mir da gestern da diesen Gummifisch erzeugt. Lass uns doch da einfach mal rausfahren, weil da am Ufer geht ja eh nichts. Ja, sagt der mir, ja, der noch nie beim Fischer war.
Ja, sehr gut.
Ich sage, weißt du was? Ja, warum denn nicht? Ja. Und ich habe so eine Weltspinnroute gehabt, also so bis 200 Gramm hochkriegt, weil der Gummifisch mit dem Blei, der liegt echt schon.
Ja, okay.
Und da ich also komm, denn er hat rausgerudert, ja, er rudert raus und ich lasse die Schnur raus mit dem Köder.
Ja.
Und das ging keine 2 Minuten. Ja. Lass die Schnur so raus und mag so ruckle, denke ich, hängt das jetzt oder was ist da? Bis ich so mag, ne, das zieht richtig. Schlag an und haben schon im 97er hängen. Ja, so hat es angefangen. Ja, der Köder noch nie ausprobiert. Das erste Mal im Wasser, auf seine Idee, ja, du lässt das Ding zu Wasser und das Ding hat eigentlich nur geil die Strecke hinterm Boot erreicht, wo du dachtest.
Ja.
Das ist halt auch schön taumelnd, ja, um den Begriff von vorher aufzufassen, so runtergezogen und das hat mir super gefallen.
Ja.
Ja. Und das war der erste. Und dann sind wir ein bisschen weitergefahren an so eine andere Kante. Und dann eine halbe Stunde später habe ich gesagt, komm, jetzt darfst du mal. Ja, weil da hat sich die Route gut bogen. Da denke ich, oh, der sieht auch nicht schlecht aus. Ja. Und er nimmt so die Route in die Hand, hat noch nicht vorher gehangelt. Und hat ihn so unterstützt und hat ihn so gekoppelt. Und dann kam der halt, eine richtig klare See, ja. Dann kam der so das erste Mal so um die Wasseroberfläche und der hat mir direkt die Route in die Hand geguckt. Mach du,
es frisst mich, es frisst mich. Ja.
Genau, ja. Geil. So war das, ja. Und damit, das war so mit das Schönste, ja.
Glaube ich. Dickes Petri meinerseits, geile Geschichte. Ich hänge ja immer noch an den 97.
Ja, also die Meter 8, die war dann auch cool. Ja. Ja, aber ich hänge an den Meter 8.
Ja,
gut. Ich habe auch schon einen schönen Cup mal drüber. Dafür habe ich auch mal das Glück gehabt, tatsächlich. Das war auch richtig schön, auch ein tolles Erlebnis. Aber ich will jetzt nicht alles ausbreiten. Es war ein 90er Zander mit 14 Pfund.
Hammer.
Den wollte ich wahrscheinlich so schnell nicht mehr fangen. Das haben wir auch schon hingekriegt.
Ja.
Genau, und das Schlechteste oder echt ein übles Ereignis, wo eigentlich am Schluss auch nett war, so Wettervorhersagen sind ja auch immer eigen.
Bitte?
Ja, also Wettervorhersagen sind ja eigen.
Ach, Wettervorhersagen, ja.
Ja, die können ja dir mal stimmen und vielleicht auch weniger. Auf jeden Fall war es kein Regen für die Nacht. Hier schön zum Weltfischen, ja. Und man denkt, jawohl, komm, schöne Nacht in Ruhe. Ach, vielleicht ein bisschen Regen, aber auch super zum Weltfischen. Vielleicht fischen drin ein paar Tropfen, wunderbar.
Ja.
Ja, im Endeffekt war es dann so, dass wir dann alles reingeholt sind, weil es so dermaßen geschüttet hat und der Kollege hat noch so ein Notfallfeld gehabt, weil es so geschüttet hat. Wir wollten jetzt einfach irgendwo in den Verschluss.
Ja.
Sind da drinnen verharrt bis morgens, weil es hat bis morgens nicht aufgehört mit Dauerregen, sodass es dann schon in den Feld reingedruckt hat. Ja, das war so ein Erlebnis, wo man
gesagt hat,
okay.
Ich kenne das.
Das war richtig, das war so mit. Das war wirklich
ich weiß gar nicht, ob ich mal im Podcast darüber gesprochen habe in den vergangenen Folgen. Kann ich mich gerade gar nicht dran erinnern. Aber ich fühle gerade diese zweite Story von dir, fühle ich gnadenlos bei. Es gab mal ein Erlebnis bei mir, das ist jetzt 2 oder 3 Jahre her. Kennst du Unterhaltungen mit Menschen, die vom Angeln gar nichts halten? Bestimmt.
Noch nie gehört davon.
Echt nicht?
Nee, klar, logisch. Ja. Nein, Spaß.
Mein Schwiegervater ist einer dieser Menschen. der knallhart immer gesagt hat, wenn ich angeln gegangen bin, so langweilig, da kann ich auch Sportschau gucken, bla 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 bla. Bis ich irgendwann gesagt habe, ich nenne jetzt keinen Namen, ich habe aber gesagt, Schwiegervaterchen, ich sage, kommst du mal mit? Ich sage, ich bin mit meinen Jungs unterwegs. Ich sage, wir machen 24-Stunden-Angeln mit Grillen und Bierchen trinken und so. Gehört ihr dazu? Ich sage, kommst du mit? Bist du dabei? Er sagt, okay, die Blöße gibt er sich nicht, das macht er. Pass auf, pass auf. Wettervorhersage, top. War mitten im Sommer. Eigentlich. Ich muss so geier, wenn ich dran zurückdenke.
Das ist unser Lieblingswort halt. Eigentlich müsste man eigentlich jedes Mal irgendwo eigentlich drauf drücken.
Eigentlich haben wir auch grundsätzlich, wenn wir ans Wasser fahren, einen Plan. Eigentlich. Zumindest haben wir dann damals für, ich weiß nicht, ein Apfel und ein Ei, so 2 Kompakt-Zelt-Angel liegen, was auch immer, wie man es nennen soll, gekauft. Also du hast eine Karpfenliege, so eine 0815 Karpfenliege und da ist so ein Überwurfzelt drüber. Das sollte ja im Sommer theoretisch reichen. Eigentlich.
Eigentlich, ja.
Also sind wir losgestiefelt, die Kollegen eingesammelt, schön da ans Gewässer gefahren, Grill aufgebaut, Bierchen getrunken, wunderbar, Zelte aufgebaut, super. Erstmal total spannend, so ein Überwurfzelt für keine 50 Euro aufzubauen. Also die Stange war überall, nur nicht da, wo sie da hin sollte. War schon lustig. Haben wir aber geschafft, kein Problem, Zelt stand.
Ja.
Dann fing das abends ab 10 Uhr an zu schütten, aber das war kein Regen mehr, ne? Also das Wasser kam von unten, von oben, von der Seite, das kam von überall.
Richtig.
Und wir haben dann noch Gott sei Dank so eine Bauarbeiter oder so eine LKW-Plane beigehabt und haben uns dann provisorisch mit den Jungs so ein Überwurf-Zelt gebaut, ein großes, wo der Grill drunter stand, unsere Stühle standen drunter, alles schön. Nur unsere Billigzelt, die stand halt mitten im Regen. Warte. Wird nur besser. Alles klar. Wieder ein bisschen gegrillt, schön. Und mein Schwiegervater, der ist ja auch ein bisschen älter, ne? Der hat dann noch ein, zwei Bierchen mitgetrunken, hat auch mal einen Fisch gefangen, fand er cool, muss ich dazu sagen. Also ich habe ihn zumindest in den ersten Stunden davon überzeugt, dass Angeln nicht langweilig ist. Das war schön. Irgendwann wollte er dann schlafen gehen. Pass auf. Irgendwann wollte er schlafen gehen, macht dann sein 0815 Zelt auf.
Du hörst, und hat die Barcodes vergessen.
Nein. Du hörst, das ist ein gestandener Mann, muss ich wirklich sagen, Respekt. Aber du hörst es dann nach dem ersten Bein in dem Zelt am Quietschen wie ein 12-Jähriger im Stimmbruch. Das war total geil. Das war total Hammer. Weil, also nicht nur das Überwurfzelt war durchnasst, sondern ich glaube, in seinem Schlafsack war eine 2 Meter Wasserpfütze. Da war der so sauer, da war der so sauer, da hat er sich ins Auto gesetzt, hat da eine Stunde gepennt, um so seine 2 Bierpegel runterzubringen, dass er so ungefähr bei 0 Promille war und ist mitten in der Nacht wieder nach Hause gefahren. Pass auf, geht noch weiter. Ich hatte ja das gleiche Zelt dabei. Ich habe da noch ein bisschen weiter durchgezogen, hatte ein paar mehr Bierchen getrunken und war halt irgendwann auch fertig und wollte schlafen. Natürlich, bei mir auch. Also ich hatte mehr Wasser im Zelt als in dem Teich. Fakt. Aber ich konnte definitiv nicht mehr fahren. Also habe ich knallhart durchgezogen. Ich habe, ohne Witz, kennst das ja, wenn du so Nachtangel bist, du hast halt alles dabei. Kocher, allen Scheiß. Ich habe dann Tee getrunken. Ich habe knallhart bis morgens um 10 Uhr Tee getrunken. Und kennst du das, wenn du im wachen Zustand ausnüchterst, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Das stimmt. Mir war auch alles egal. Bissanzeiger hat gepiept. Wir haben ja nachts auf Stör geangelt. Das Ding war am Piepen, war mir scheißegal. Ich hatte so die Fresse voll. Ich war so sauer. Die ganzen anderen Jungs, die waren da schön in ihren Zelten, in den Bivis am Pennen. So, olli, schön, wunderbar. Und ich saß die ganze Nacht wie so ein gestiefelter Kater am Wasser und denke mir so, pennen kannst du nicht. Fahren darfst du auch nicht. Dein Leben hat keinen Sinn mehr. Und dann war es dann wirklich bis morgens um 10 Uhr knallhart durchgezogen, habe mit 2 Kaffee getrunken und ich bin nach Hause gefahren wie ein Zombie. Also wirklich so Schleichverkehr, rechte Spur, bloß nicht schneller als 60 fahren, weil mehr schaffst du eh nicht. Die 2 Stunden nach Hause schaffst du es. Ne? Ich war fertig. Ich war so sauer. Ich war so sauer. Ich habe diese Zelte, die hatte ich ja dann, ich habe die auch gar nicht mehr zusammengeräumt oder so. Ich habe die einfach bei mir hinten in den Bulli reingeschmissen nach Hause. Ich glaube, ich habe die einen Tag später noch mitten freudig im Garten verbrannt, weil ich so die Schnauze voll hatte von den Dingern.
Ja, das ist eben auch das, gell? Das ist so Thema Qualität dann wieder, wo man dann denkt, ja, das reicht ja schon.
Richtig. Ja?
Und dann kommt halt doch mal ein Regen und dann ist halt so, dass man dann doch merkt, was bedeutet Wassersäule oder,
richtig, ja, richtig.
Und oder da, wasserfest oder wasserabweisend.
Das ja, war den Weltuntergang.
Den, ja.
Ich hab noch Videos irgendwo bei mir auf dem PC von dieser Nacht, wo wir wirklich dann unter dieser LKW-Plane standen mit 10 Leuten und also gut, dass da noch kein Corona war oder im Prinzip, ne? Ja. Weil Mindestabstand waren die. Wir haben einfach, also gestandene Männer haben sich Rücken an Rücken gekuschelt, damit die bloß nicht nass wurden, weil das Wasser kam von allen Seiten. Ja.
Aber wir haben das auch mal gehabt, so von der Kälte. Ja, das ist dann auch gemein. Wir waren dann pro Delta, ja, tagsüber bockheiß.
Ja.
Haben das Boot auch abgespannt, vom Boot aus abgespannt, sind dann auf die Stühle gesessen und mir war halt blöd, wenn wir natürlich das erste Mal da unten waren und haben die drauf geachtet. Am nächsten Tag hat uns einer stolz gezeigt, dass man da guckt, woher der Wind kommt und so weiter, dass man dann auch windgeschützter sitzt. Ja, ja. Wir sind natürlich voll im Wind gesessen, na?
Das ist schon schlecht.
Wo es schön runterkühlt. Ja. Ja, was richtig schön runterkühlt. Und dann kennst du die halt aus da dran. Ja, wenn du da auf der Strand bist, dann willst du mit dem Boot dann auch wegfahren, weil da traust du dann auch nicht. Also musst du warten bis morgen.
Ja.
Sind wir auch so wie die Kanickel auf dem Boot gesessen, schön aneinander und jeder hat sich gefreut an der Wärme des anderen. Ja, bis morgen war.
Ich hab so viele Dinge in diesen knapp über 30 Jahren schon erlebt. Ich habe wirklich gesehen, wie sich panisch 5, 6, 7 Leute in Bivis aneinandergereiht haben, wo normalerweise nur für 2 Leute Platz sind. Die haben auf dem Boden geschlafen, aber Hauptsache ist warm.
Richtig, ja, da gibt es alles Mögliche. Ja.
Das sind halt einfach Geschichten, die das Angeln schreiben. Und deshalb lebt dieses Projekt Predator Fish in dieser Podcast davon, weil einfach so viel geiler Scheiß passiert ist in den letzten 30 Jahren. Das ist unglaublich.
Ja, es gibt einfach tolle Angelgeschichten und tolle Momente. Auch als Familie mit meiner Tochter bin ich viel unterwegs, dann auch mal. Und
ja, das ist
auch schon echt verloren, Abgriffe, gestampft auf dem Boden, ja, wenn man dachte, ja, Mensch, was weiß ich, ja, Schnurabgriffe halt, weil man muss echt auch mal schauen, wenn man so Hänger hat und was weiß ich, oder mal über den Baum geschnitten, ja, gibt es ja alles mal. Ja,
klar.
Dass man dann auch sich echt zwischendrin mal Zeit nimmt, und das bin ich ehrlich, das mache ich auch manchmal zu wenig, wo man dann einfach mal sich die erste 20 Meter von der Schnur mal anschaut, um es jetzt mal so zu sagen. Ja, weil da natürlich ein Abrieb entsteht und ein paar so Flochtene vielleicht mal auf kann. Auf jeden Fall habe ich schön angeschlagen, angemerkt, das ist ein guter Hecht. Mhm. Ja, und im nächsten Moment hat es zack gemacht und die Schnur mittendrin gebrochen. Ja. Ja, ich war echt stinksauer. Haben mich dann hinkniet und haben dann meine Montage so knotet für die nächste Köder und schaut so aufs Wasser und ziehe, dass die abgerissene Schnur so nur ein bisschen auf der Oberfläche ist. Ja,
ja, es ist
Alter, halt komm, so die viel. Muss ja irgendwie, die muss doch irgendwie nur kriegen. War natürlich Pause, ja, weil, klar. Und dann habe ich so viel Dusel gehabt, dass ich mit einer anderen Shirt praktisch diese Schnur so gehängt habe, dass ich den Fisch, der hing auch noch, das rausging. Meine Tochter hat mir das super geholfen. Ja, und da gemeinsam so, ja, Vater-Tochter-Team waren wir da richtig schön am Wasser und sie hat super cool geholfen. Und die haben am Schluss den 280er Hecht war es dann am Schluss mit den Händen drin.
Ja.
Ja, schön dann nur mit der Schnur noch, weil das ging ja dann nicht mehr, weil das war alles verwurstet. Die haben den Shirt wieder gehabt. Das war übrigens auch einer mit nachtleuchtendem Pulver drin. Das ist das, was ich vorher noch sagen wollte. Du kannst natürlich in die erste Hartschicht viel reinmachen. Ja, du kannst Splitter reinmachen, du kannst nachtleuchtendes Pulver reinmachen, etc.
Ja.
Da habe ich so einen heller Köder gehabt mit nachtleuchtendem Ding. Da reicht ja schon Tageslicht zum Aufleuchten. Wenn du das heißt, du brauchst eine Taschenlampe und wenn das ein richtig trübes Wasser ist, dann hast du ein ganz dezentes Leuchten. Und das, das macht auch dieses total strahlende Nacht. Guck mal, der Sternschnuppe fliegt raus, sondern ja, und so hat er eingestiegen und so immer den Fisch dann gelandet. Das war auch ein tolles Erlebnis. Ja. Der hat den super keschert und wir haben mit der Hand da den. aber geht alles.
Ich hab schon Leute gesehen, die halbwegs was Kapitales an der Rute haben. Die Rute ist gebrochen oder sonst irgendwas. Die haben wie echte Männer die Schnur festgehalten und sind bei minus 3 Grad ins Wasser gesprungen. Wo ich mir denke so, oh, aua. Ja. Aber das macht Angeln halt aus. Es ist halt auch viel drumrum, was wirklich Spaß macht, was diese Leidenschaft auch wirklich so leidenschaftlich macht. Es ist, ich sag,
ja, auch dieses Zusammen. Ja, dieses Zusammensein, gemeinsam was erleben.
Das Zusammensein.
Mit Tochter ist oder mit einem guten Freund oder was weiß ich.
Und auch jetzt, wo ich mich nochmal ganz recht herzlich bei dir bedanken möchte, dass du heute hier als Interviewpartner fungiert hast. Und auch jetzt muss ich dazu sagen, nach über 30 Jahren Angelei am Gewässer, wo ich eigentlich sagen kann, ich habe schon viel gefischt, viel probiert, man lernt immer wieder was Neues dazu. Es ist einfach so eine never-ending Story. Du lernst, also ich lerne eigentlich grundsätzlich jedes Mal, wenn ich am Gewässer bin, immer irgendwie was Neues dazu. Man schaut sich viel ab, man lernt viel. Dank dir habe ich jetzt ein bisschen gelernt, wie viel Know-how dahinter steckt, wenn man eigene Baits kreiert. Ich finde es einfach geil.
Ja, ist so. Und mal, und es gibt ja auch viele Fischarten, Gott sei Dank noch. Wer weiß wie lange, aber noch gibt es ja viele, wo man drauf angeln kann. Und das finde ich aber auch das Spannende. Ja, mal hat man mehr Bock auf Karpfen, dann trifft dann das Weltfieber, dann das Raubfischfieber und
das macht
eine Mischung aus und das macht einfach aus.
Das mache ich vielleicht hier im Podcast mal dann 2024, weil aktuell dreht sich ja alles im Moment nur um Forelle, Barsch, Hecht, Zander. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr Fischarten, wo es auch mega Spaß drauf macht zu angeln. Darf man nicht vergessen.
Ja, richtig. Völlig richtig. Also ihren Zwölfangeln im letzten Jahr jetzt gerade für mich ein bisschen entdeckt. Einfach so, das fand ich einfach sehr spannend mit den Urgetümern. Und wenn man da mal nachts am Poodelta oder so sitzt und sieht so Krokodil vorbeischimmer an der Oberfläche nachts um 3:30 wo du denkst, scheiße, auf das fische mir gerade.
Ja.
Dann denkst du, okay, Respekt, wenn der jetzt irgendwo dran geht. Ja. Ja.
Ich hatte
so. Ja, also das hat sowas. Das hat sowas von, ich weiß nicht, das ist schon spannend auf jeden Fall.
Ich hatte das letztes Jahr bei mir am Mobilheim in Holland. Ich wollte ein bisschen Karpfen angeln. Ich muss dazu sagen, der eine oder andere weiß es ja, der mich schon längere Zeit verfolgt. Ich bin absolut kein Karpfenangler. Werde ich auch wahrscheinlich niemals werden, weil ich eher so der aktive Angler bin. Aber ich wollte mal einen Abend Karpfen angeln, weil ich weiß, dass bei mir im Nordholland-Territorium sehr, sehr viele kapitale Karpfen am Start sind. Und ich hatte das und ich habe auch jetzt noch, nach über 30 Jahren, ich habe keinen Karpfentackle, geschweige denn Ahnung. Aber ich habe auch keine Karpfenruten, keine Karpfenschnur, kein gar nichts. Und ich bin dann losgezogen, ja. Hab dann so auf meine Zanderruten und auf meine Hechtruten so ein bisschen rumgemauschelt mit Schnur und hast nicht gesehen. Und so ein bisschen die Karpfmontage probiert und bin losgezogen, werde ich nie vergessen, war ein Bild der Götter. Bin dann über die Straße vom Campingplatz, da ist ein Flusslauf vom Amstelmeer, da ist sehr, sehr, sehr krasse Karpfen unterwegs und ich stehe da so, baue meinen Rodpot auf, die erste Rute liegt ins Wasser, die zweite wollte ich gerade auswerfen und ein Meter vor mir im Ufer wälzt sich so ein Kampfschwein. Wo ich den Rodpop dann wieder eingesammelt habe, meine Route wieder eingesammelt habe, bin wieder zurück zu, gefahren zum Campingplatz und habe mir gedacht, okay, nehmen wir dann doch die Hochseerouten, weil die halt ein bisschen mehr aus.
Richtig. Ja, man denkt immer, was nimmt man da? Natürlich geht immer viel, aber wenn es so eingangs schon gehabt ist, muss es schon passen. Ja, das ist einfach.
Das hätte nicht gepasst. Also, sagen wir mal, ja, genau. 12, 13 Kilo Störe habe ich mit meinen Dingern da schon gefangen, mit den Spinfish-Routen. Aber der Karpfen, also nur den ich gesehen habe, das war mir zu gefährlich.
Ja,
ich hab da echt gnadenlos wieder alles eingepackt, bin zurückgefahren. Meine Frau, was machst du denn schon wieder hier? Ich sage, ja, warte mal. Ich sage, ich muss noch mal meine Gartenhütte.
Muss noch mal weg.
Ja, dann habe ich dann die 4000er Routen genommen, die ich zum Hochseefischen nehme. Ich sage, jetzt können wir wieder losfahren. Ja, aber es ist, aber das macht echt Spaß. Das ist schön.
Ja, cool. Schön.
Nee, auch schön, dass du hier warst. Wir haben jetzt eine Stunde 25 aufgenommen, sehe ich gerade. Wir haben sehr, sehr viel im Detail von dir erfahren, was es mit deinen Baits oder auch mit vielen anderen Baits zu tun hat. Wie viel Aufwand das ist, sowas zu kreieren. Wie gesagt, ich bin mega gespannt, ob wir zusammen da was machen. Ich würde mich riesig drüber freuen. Ich denke mal, die Hörer auch.
Ja, Tito.
Und wie gesagt, checkt den Kollegen auf jeden Fall mal auf Instagram ab. Wenn ihr irgendwie individuelle Ködervorstellungen haben solltet, Richtung Hecht, Zander, Angeln, sonst irgendwas, schreibt ihn an. Ihr seht, er ist ein ganz netter, der beißt nicht, nur seine Köder, fängig.
Nur die Köder, genau.
Richtig.
Ja, ich mache auch Flaschenöffner oder was weiß ich. Flaschenöffner, finde ich auch ganz lustig.
Sehr cool.
Ja, so im Endeffekt auch von der Form her. Und, ja. Also es gibt, man überlegt ja immer, was kann man jemandem schenken zum Geburtstag. Ich finde auch sowas schön, ja, irgendwas Individuelles, wie gesagt, dann vielleicht irgendwie eine persönliche Widmung drauf. Ja, das kann nicht was Kleineres sein, wie so Spoons, und das kann natürlich auch mal was Größeres sein, wo man sagt, okay, da lange ein bisschen anders sein will, der ist mehr, was weiß ich, und dann sind wir auch mal bei mir Swimbite oder was weiß ich, wo dann einfach ein bisschen mehr kostet. Es gibt ja ganz verschiedene Sachen, das muss ja immer alles viel kosten, aber es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Ich finde es halt schöner, wenn man so individuelle Sachen dann eher schenkt hat.
Auf jeden Fall. Ich nehme das jetzt mal vorweg. Ist jetzt von meiner Seite Wunschdenken. Aber ich nehme das jetzt einfach mal vorweg. Und ich denke mal, zumindest bildlich gesehen oder auch für dich da draußen zum käuflichen Erwerb, es wird hoffentlich in Zukunft das eine oder andere geben, was wir zusammen basteln. Würde ich mich tierisch drüber freuen.
Ja, Pito. Also ich bin mir sicher, dass man da was hinkriegt.
Und in diesem Sinne, Petri, ihr Lieben, danke, dass ihr reingehört habt. Ich bin euer Lucky und du sagst jetzt nochmal, wer du bist.
Ja, ich bin der Markus von Brush Bites und vielen Dank. Mir hat viel Spaß gemacht und ja, vielleicht hört man sich mal hier oder da.
Bestimmt sogar. Also ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Ich bleibe an dir und vor allem an deinen Ködern. Und ich sag mal, Deutschland ist nicht ganz so groß. Vielleicht schafft man es ja auch in Zukunft irgendwann mal zusammen. Mal ein Wochenende zusammen angeln zu gehen. Fände ich cool.
Das ist doch cool, genau. So lernt man sich immer am besten kennen, ja, am Wasser.
Absolut. Geschichten, die das Angeln schreiben. Ich bin raus, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören. Besucht den Kollegen. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Lucky. Ciao, bis dann.